Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Wir befinden uns heute in der 11. Woche des Jahres 2016 und schreiben schon die 16. Folge des Geek Talks. Wir waren also fleißig, obwohl wir eigentlich gar nicht so richtig da waren zu Beginn des Jahres. Heute aber da ist unter anderem der Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend und jetzt weiß ich auch, warum du wissen wolltest, in welcher Kalenderwoche wir uns befinden. Und in Österreich befindet sich der Jan.
Ja, hallo, schönen guten Abend. Wir sind auch in der 11. Kalenderwoche. Schön wieder hier zu sein. Nach einer Woche Pause, jetzt 14 Tage Podcast abstinent, geht's endlich weiter.
Genau, es war ein bisschen Ruhe die letzte Woche. Hatte Gründe, zum einen Termine und zum anderen, ja, dieser Pogipsi wurde nochmals Papa zum dritten Mal. Und da gibt's eine kleine Umstellung jeweils, wenn sowas passiert. So dezent. Wer nicht dabei ist heute, ist der Achim. Ich habe ihn versucht zu erreichen heute Nachmittag, hat nicht geklappt. Das Letzte, was ich von ihm gesehen habe, ist, dass er in New York an einem Burgerstand angestanden ist. Das Anstehen hat wohl ein bisschen länger gedauert.
Ja, das kann ich verstehen. Es spricht ja für den Burgerladen, wenn die Schlange lang ist und wenn es ein bisschen dauert.
War aktuell vor 18 Stunden, also die Schlange ist extrem lang, wahrscheinlich. Und dann gibt's kein Wi-Fi oder was auch immer. Wir haben keine Nachträge generiert, wenn ich das richtig sehe.
Das scheint so zu sein, ja.
Wunderbar, die neue Brille funktioniert also. Jan, es gab einen Kommentar in der Geek Talk 1316 besser gesagt, von Mirko. Oder was sage ich, ein Kommentar, mehrere Kommentare.
Genau, der Mirko hat viele Sachen geschrieben. Zum einen ging es um das Thema Amazon Prime und dass er gespannt ist, wann es die erste Klage gegen Amazon gibt wegen exklusiv an Prime-Mitglieder. Also die Produkte, die nur noch an Prime-Mitglieder verkauft werden. Wir haben da letzte Woche schon ein bisschen gerätselt dazu. Ich glaube, diese Klagen wird es nicht geben, da rein rechtlich grundsätzlich sich der Verkäufer aussuchen darf, an wen er verkauft. Zum anderen gab es die Frage, wie sich der neue Raspberry Pi eignet als AirPlay-Empfänger für Sonos-Systeme. Tobi, die Frage war an dich eigentlich gerichtet. Hast du den neuen Pi schon?
Ich habe ihn schon, aber diese Sonos-Geschichte umgehe ich, indem ich hardwaretechnisch auf zwei Schienen fahre. Das heißt, ich habe einmal einen AirPlay-Lautsprecher und einmal einen Sonos-Lautsprecher und benutze diese Situation halt oder vermeide es, AirPlay-Protokolle auf dem Sonos zu fahren. Von daher ist mir das in Anführungsstrichen relativ egal. Und außerdem gibt es ja noch diesen Workaround, wenn man einen Sonos Play 5 hat, ob den alten oder den neuen, kann man ja mit einer AirPort Express arbeiten. Der hat ja einen Ausgang und dann hat man das Ganze hardwaretechnisch erschlagen, das ganze Problem. Also von daher ist mir das persönlich nicht so wichtig, das über einen Raspberry Pi zu lösen.
Mir ging es ähnlich. Ich habe es über den Raspberry Pi 1 damals probiert und mit Air Sonos, das ist nur ein paar Monate irgendwie so um Weihnachten herum, das ging für mich überhaupt nicht. Haben wir eine Play 5 dann gekauft und ein altes Apple TV angesteckt und der Schlag so AirPlay, wie du gerade auch sagst, als Tipp. Ich habe es aber trotzdem mit dem neuen Pi 3 probiert. Es funktioniert besser, aber es ist immer noch nicht diese eigentlich normalerweise gewollte Apple It Just Works Experience, was mich also ein bisschen stört. Ja, es ist kein großes Gebastel, muss man gestehen. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass es schwer wäre, das Ding aufzusetzen. Das gröbere Problem ist einfach, dass es halt nicht immer hundertprozentig stabil ist. Aber gerade bei so einem System möchte ich natürlich, dass ich einfach meinen AirPlay-Empfänger quasi auswähle und mein Multiroom habe und es nicht irgendwie wieder, ach Gott, das hat sich aufgehängt, muss ich neu starten. Das sind natürlich lauter Sachen, die ich da nicht möchte. Ja.
Also ich versuche auch AirPlay zu vermeiden, weil wenn man im Sonos-System steckt, gibt es für mich persönlich keinen Grund, AirPlay zu verwenden.
Weil Podcasts?
Könnte ich ja theoretisch über diese Express-Geschichte machen, wenn ich es unbedingt wollte. Und sonst habe ich, Podcasts höre ich denn schon über AirPlay, aber ich versuche jetzt nativ auf AirPlay-Lautsprechern das zu vermeiden. Ne? Weil diese Multiraum-Geschichte ist halt mit Apple so gar nicht abbildbar, wie man es mit Sonos abbilden kann.
In der aktuellen Version von AirPlay zumindest nicht, genau.
Es sei denn, du hast iTunes auf dem Rechner, dann geht es schon. Dann kannst du es halt in mehreren Räumen wiedergeben, aber du kannst nicht individuell die Räume bestücken. Das heißt, alle Räume oder alle Lautsprecher mit dem gleichen Inhalt befeuern.
Na, ich gehe quasi mit dem AirPlay in meine Play 5 hinein und mache quasi AirPlay als Eingang und dann über Sonos kann ich mir die Boxen auswählen.
Ja, klar, das geht halt, klar.
Und da brauche ich es halt leider fürs Podcast hören, weil das irgendwie mit den Sonos-Diensten nicht so ganz klappt. Sonst verwende ich auch die Sonos-Dienste lieber und verzichte auf AirPlay gleich.
Ja, also da hat Apple wirklich noch einen großen Aufholbedarf.
Das wissen sie ja und sie haben ja angekündigt, dass sie daran arbeiten. Bin dann mal gespannt, wenn das kommt. Ja. Wie es dann funktioniert.
Wenn das so lange dauert wie andere Dinge bei Apple, dann gute Nacht.
Ja, so lang wie ein Auto wird es wahrscheinlich nicht gehen.
Oh, es reicht ja schon, wenn es so lange dauert wie die Verbreitung von Apple Pay, dann reicht's schon.
Ach, die kommt, aber da kommen wir nachher noch dazu. Auto ist aber das ein gutes Stichwort.
Zum Kommentar genau. Noch von Mirko, Entschuldigung, wir sind noch nicht ganz fertig. Da sagt der Apple Pay, dauert lang, weil die Banken in Deutschland eigene Lösungen probieren und wenn die nicht gab, wieder eine eigene und wieder eine eigene und wieder eine eigene. Damit hat er natürlich zu einem gewissen Grad recht. Ich glaube allerdings, dass auch der Druck der Nutzer da hoffentlich das irgendwann weiter bewegen wird. Es gibt ja auch ein paar Apple Pay News, auf die kommen wir später noch. Außerdem fragt er, ob das Aus des Projekts Astoria, das ist die Portierung von Android-Apps für Windows Phone, auch das Aus für Windows Phone bedeutet. Da sage ich jetzt ganz zynisch, ich glaube, das heißt nicht das Aus für Windows Phone, weil Windows Phone hat ja nie begonnen. Und ich glaube, es wird jetzt auch erst recht nicht wirklich. Wie seht ihr das?
Ich habe meinen 59 gerade eingepackt. Weiter?
Ja, das war es an Kommentaren eigentlich, außer noch der Hinweis auf die Taxi-Lobby versus Uber-Diskussion, dass es halt schade findet, dass etablierte Dienste quasi den Fortschritt verhindern. Sehe ich ein bisschen so wie eher auf der anderen Seite. Bei denen geht es natürlich auch um die Existenz und nicht nur um den Fortschritt. Ne? Darum ein bisschen schwierig, das Thema.
Nicht das Einfachste, aber eben, wer sich stetig dem Neuen verschließt, der wird irgendwann auch alt sein und weg sein. Wir haben Feedback noch bekommen, den ging an euch beide, habe ich beim Schneiden vom Geek Talk dann auch bemerkt. Der liebe Musiker, von dem wir das letzte Mal gesprochen haben, hieß nicht Tom Schilling, sondern Peter Schilling.
Okay.
Möchtet ihr euch noch erinnern?
Ja, das war, glaube ich, ich habe das, glaube ich, falsch gesagt, das stimmt genau. Und der Achim hat das auch nicht korrigiert, weil entweder ist es ihm selbst auch nicht aufgefallen, also wir beide haben da quasi gepennt, Achim und meine Wenigkeit.
Das sind so Dinge, die mir dann meistens beim Schneiden auffallen. So irgendwas hat mich da komisch gedünkt und jetzt weiß ich was. Besten Dank, Röne Schmidt, für den Hinweis, für dein Service-Tweet, Hashtag Service-Tweet. Dann habe ich das letzte Mal ja einen Auftrag gegeben und der Auftrag ging ja an unseren lieben Herrn Andreas, der die Social-Media-Geschichten macht vom Poughkeepsie Network und vom Geek Talk. Er soll eine Umfrage machen. Mögt ihr euch erinnern? Amazon Prime?
Ja.
Und die hat stattgefunden. Nutzt ihr Amazon Prime GT-Umfrage? Da haben geantwortet 52% ja, total zufrieden, 4% nein, Offline-Shopping. Gibt's das noch? 41% bei uns gibt's das gar nicht. 3% Amazon hat mich blockiert.
Amazon hat ihn blockiert? Wie geht das denn?
Also es gibt ja verschiedene Gründe, warum du bei Amazon blockiert wirst. Unter anderem, wenn du vielleicht deine Rechnung nicht bezahlst, keine Ahnung.
Okay, ja gut, das ist ein Grund, ja, das ist verständlich.
Und andere Dinge ist, wenn natürlich in deinem Haus mehrere Leute Amazon eben gesperrt wurden, kann sein, dass Amazon gar nicht bis zu deinem Haus liefert. Ist aber nicht nur Amazon, das sind auch andere Dienste, die das so tun.
Wie? Sowas gibt es, dass das irgendwie zu weit draußen ist und da wird nicht hingeliefert? Oder?
Nee, eben nicht zu weit draußen. Nehmen wir an, du bist ein Mehrfamilienhaus und hast ein paar ehemalige Amazon-Kunden, die eben, so sagen wir jetzt, ihre Rechnung nicht bezahlt haben,
so.
Dann sperrt Amazon ein ganzes Haus. Solche Dinge kommen vor.
Das kann passieren. Oder wenn er vielleicht zu viel Produkte gekauft hat und wieder zurückgeschickt hat.
Genau, ja.
Das kann auch,
glaube ich. YouTube-Kiddies.
Das hast du jetzt gesagt. Es lag mir quasi auf der Zungenspitze.
Ich hab's gesehen und aufgefischt, ja.
Das hast du schön gemacht.
Ja, wir ergänzen uns, das ist doch schön. Auf jeden Fall gab es noch eben neben diesen Antworten auch noch ein paar einzelne Tweets, die nicht die haben nicht die Twitter-App und somit die Umfrage nicht gesehen. Da kam auch nö, ja, jupp und sowas von noch. Also es gab ein paar Prozent mehr, die zufrieden sind. Aber anscheinend haben auch ein paar Schweizer mitgemacht. Bei uns gibt's das nicht, ist ja schon eher Schweiz.
Naja, irgendwann bekommt ihr auch Amazon. Es dauert ja nicht mehr lange.
Nee, ich brauche das nicht. Hab genügend Alternativen hier in der Schweiz.
Okay.
Passt so für mich. Auf jeden Fall großen Dank an den Andreas, dass er der Aufgabe gefolgt ist. Hast du gut gemacht. An dieser Stelle natürlich eben ein Dankeschön für seine fleißige Arbeit und seine Tweets, die er immer wieder reinhackt. Wir gehen zu den Kurzthemen über oder habt ihr noch einen Kommentar?
Nö, nichts Konkretes.
Nichts Konkretes. Tobi, kannst du den GTCH Live-Hashtag Dingsbumsen monitoren?
Ja, es kommt davon, wenn man sich zu sehr mit Kalenderwochen beschäftigt. Dann vergisst man das.
Die einfachsten Dinge sind ja. Gehen vergessen. Ein internes, ich bedanke mich wieder mal beim MC. MC ist der liebe Herr, der uns die ganzen Logos gefrickelt hat, zusammengebastelt hat, besser gesagt. Der hat mir ein Stück Code geschickt. So werden jetzt auch die Infobubbles, also das Teil, was links oben jeweils in den, wie sagt man, in den Header-Bildern zu sehen ist, sprich die Kategorie, auch in der entsprechenden Farbe dargestellt. Das hat sich jetzt nämlich bis jetzt immer gebissen, weil da war immer alles blau oder gelb, was auch immer. Besten Dank an der Stelle. Und morgen hat die Pirate Geburtstag, also wenn der Podcast rausgeht, liebe Grüße an die Pirate. Mach mal wieder einen Podcast. Ich glaube, Tobi, du vermisst die auch.
Ja, durchaus. Aber es gab ja mal so ein kleines Statement vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten, glaube ich. Aber mehr kam dann auch leider nicht.
Das war's dann auch schon wieder. Mhm. Genau. Wenn uns Podcaster zuhören, hätte ich gerne mal gewusst, nutzt ihr die Auphonic Desktop App, weil in der aktuellen Folge werde ich es zumindest mal austesten, als Alternative zum Webservice im Internet. Bin sehr gespannt, wie ihr damit zufrieden seid. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Service. Ich habe heute eine Frage gestellt und es kam irgendwie innerhalb von einer halben Stunde kam eine Mail-Retour. Also Gruß an Georg, der ist sehr, sehr schnell. Jan, du hast ihn, glaube ich, kennengelernt, oder? Er war doch am Podcaster-Treffen.
Gute Frage.
Also ich nehme nicht an, dass es mehrere Podcaster-Treffen in Österreich gegeben hat in den letzten paar Wochen.
Das ist aber böse.
Nee, das ist nicht böse gemeint. Ich gehe jetzt mal davon aus.
So.
Oh, Entschuldigung, weil er hat gesagt in der letzten Podunion-Folge, dass er an einem österreichischen Treffen war. Da dachte ich, das sei das, wo du warst.
Also die österreichische Podcaster-Szene ist recht aktiv geworden in der letzten Zeit, habe ich das Gefühl. Auch wenn die Tech-Podcaster in Österreich etwas weniger geworden sind. Aber es gibt ja auch noch andere Leute außerhalb der Tech-Bubble, habe ich so das Gefühl.
Ja, Erbertanten.
Ich muss nicht.
Erberfrauen.
Kenne ich nicht, aber okay.
Das kommentiere ich jetzt nicht.
Schmeiß ist ein interessanter Podcast,
unbedingt mal reinhören, Tobi, da geht es um biologisch abbaubare Tampons.
Gut, ist jetzt ein Problem, was mich persönlich jetzt nicht so tangiert, aber kann durchaus interessant sein.
Zu biologisch abbaubar kommen wir heute ja noch, da können sich gleich die Kaffeekapseln gesellen. Wir gehen aber über zum Herrn Rützler, denn der liebe Herr hat eine kleine Info im Podunion Magazin Podcast fallen lassen, dass es uns jetzt mit der Spielekategorie gibt. Besten Dank für das Update in die Podcast-Community-Welt da draußen. Einleitend hast du ja, Jan, gesagt, wir haben letzte Woche ausgesetzt. Das ist ja so, wir haben die letzte News-Folge, die kam vor 2 Wochen raus. In der Zwischenzeit gab es aber einiges an Content, sprich es fielen insgesamt 4 Podcasts raus. Zum einen war es von VR und Stripperinnen, die erste Spielefolge, monatliche Spielefolge, die wir rausgehauen haben. Dann haben wir eine Gadget-Folge zum Vico Fever 4G verlinkt, oder werden wir verlinken in den Shownotes, 1116 ist das. Dann ein Interviewgespräch mit iRobot Schweiz, die 1216, und ein Gespräch mit einem Startup aus der InsureTech-Kategorie, Virado. Hört mal rein, es könnte euch bekannt vorkommen, zumindest die Stimme neben mir. Und es gab noch eine Folge über die Acer Predator Gaming-Serie. So. Alle Hinweise durch. Nee, einen habe ich noch. Ein Wettbewerb gibt's im Poughkeepsie-Blog. Tobi, du hast einen Strategiewechsel mitgebracht.
Ich nicht. Ja, es gab von dem großen Kasper, sage ich jetzt mal, oder einer der größeren Kasper bei der Firma Sonos ein Statement, also kein klares Statement. Man konnte zwischen den Zeilen rauslesen, dass Sonos sich zu einem Strategiewechsel hin bewegt und nur noch Streamingdienste zulassen möchte auf ihrer Plattform. Das heißt, dass man nur mit den Sonos-Boxen, die man daheim stehen hat, nur noch Dienste oder nur noch Streaming-Dienste wiedergeben kann oder nur noch Content, der über Streaming-Dienste ausgeliefert wird. Und keine
Aufschrei.
Keine lokale Musik mehr. Das wurde jedenfalls da herausinterpretiert. Klar und deutlich hat er sich da jetzt so nicht geäußert. Und ich vermute, dass das auch eine sehr vage Interpretation ist. Und ich glaube auch nicht, dass das in nächster Zukunft stattfinden wird. Weil wenn sie das zeitnah durchsetzen würden, würden sie sich, denke ich, zum jetzigen Zeitpunkt eine Menge Leute, die abspringen würden. Weil doch, denke ich, noch einige Leute unterwegs sind, die lokal ihre Musik dort abspielen möchten. Und ich glaube nicht, dass das zeitnah passieren wird, aber dass sich allgemein der Markt dorthin bewegen wird und dass wir in den nächsten 10 Jahren lokal keine Musik mehr haben werden oder die wenigsten Leute noch lokal Musik haben werden, denke ich, ist ein gesetztes Thema. Das Besitzen von Musik wird nach und nach wegfallen. Es ist meine Meinung. Und in der Tech-Szene und in der Tech-Bubble gibt's ja sowieso sehr viele Leute, die auf Streaming-Dienste bauen und kaum noch Musik kaufen, sondern einfach ihr monatliches Abo dort haben und sich das Ganze per Stream holen. Also von daher denke ich, ist Sonos, wenn sie es jetzt durchsetzen würden, wäre es zu früh, aber irgendwann wird da kein Mensch mehr drüber reden, dass er lokal Musik abspielen möchte.
Auch in 10 Jahren glaube ich noch, dass es einen Aufschrei gibt, weil es doch viele, also in meinem Umkreis, also meiner Bubble, Bekannten, Verwandten, haben sich viele eine Sonos-Anlage in ihren neuen Eigenheimwohnungen oder auch in die Wohnung, in die Häuser eingebaut, aus eben dem Grund, weil man da die eigene Musik und eben vor allem komfortabel und alles. Wenn das da mal wegfällt?
Ja gut, aber 10 Jahre ist lange hin und ich meine, die Leute werden wegsterben. Also ich sag mal, das wird sich irgendwann von selbst erledigen und irgendwann wird es halt selbstverständlich, dass man nicht mehr darüber redet, Musik zu haben. Also das sind dann irgendwelche Enthusiasten, die dann noch ihre Vinylplatten irgendwo hegen oder pflegen oder ihre CDs. Es gibt immer ewig gestrige Leute, die an alte Dinge festhalten werden. Und es gibt auch noch Leute, die mit einem Oldtimer durch die Gegend fahren, das toll finden. Das mag es auch geben. Aber das hat jetzt da nichts damit zu tun, dass sich das irgendwann mal verselbstständigen wird und dass es irgendwann selbstverständlich sein wird, dass man nur noch digital, dass man keine Besitztümer mehr hat an Kulturdingen, sage ich jetzt mal, oder an Kulturgut. Ich denke, da muss man auch mal ein bisschen von Abstand nehmen von diesen Besitztümern oder von dieser Denkweise, irgendwas zu besitzen in physischer Form. Ist meine Meinung.
Wir werden sehen. Aber eben, ich denke auch nicht, dass das, ich denke auch, dass es in die Richtung geht, eben von wegen Interpretation, wie das da transportiert wurde und aufgefangen, schlussendlich.
Ja.
Ja, oder hat Rian da noch was dazu zu sagen?
Zu Sonos an sich? Musik?
Nee, besitzt du Musik?
Ich besitze noch alte Musik, ich kaufe aber kaum noch neue, muss ich gestehen.
Ich kaufe auch mehr alte Musik als neue, weil Geschmacksfrage.
Ich habe in den letzten Wochen und Monaten kaum Musik gekauft und wenn ich sie gekauft habe, meistens als Blu-ray, weil ich eigentlich ein großer Fan von so Konzert-Live-Mitschnitten bin, mhm, und die dann auch gerne im Fernsehen mitunter anschaue. Und da ist halt ab und zu eine CD dabei, aber sonst
nicht. Also dann trifft es dich auch nicht so stark.
Naja, ja und nein, weil ich habe meine Musik gerne auf meinem NAS und greife von meinem Sonos auf mein NAS zu. Also insofern doch, es betrifft mich sehr stark, weil ich diesen ganzen Streaming-Quatsch trotzdem nicht verwende und meine Musik halt lokal auf Platte liegen habe quasi oder halt im Netzwerk auf Platte liegen habe.
Dann reden wir in 10 Jahren nochmals drüber. Netatmo, ich habe einen Tipp vom Dietigen Sam bekommen, ein fleißiger Hörer unseres Podcasts, oder zumindest taucht er immer wieder auf. Ich gehe davon aus, dass er uns fleißig hört. Wer eine Netatmo-Wetterstation besitzt und einen Blog auf WordPress-Basis, da gibt es ein witziges Plugin, wie man seine Wetterdaten in seinen eigenen Blog einbauen kann. Also quasi eine eigene Wetterstation betreiben kann, auf einfacher Basis. wer das haben möchte, Link dazu wie immer bei uns in den Shownotes.
Werde auch du ein kleiner Kachelmann, okay.
Genau. Bring das Wetter für die Gemeinde. Ja. Oder was auch immer. Wir haben uns, ich glaube, das war das letzte Mal, unterhalten über das neue Raspberry Pi. Bin ich da richtig im Kopf?
Ja.
Und zudem gibt's jetzt auch was Neues, was es aber eben, wie wir in der Vorbesprechung vorher festgestellt haben, nicht in Deutschland und auch nicht in der Schweiz geben wird.
Ja. Darum stimmt. Darf jetzt der Österreicher darüber reden. Neu, das Western Digital Pi Drive oder Pi Drive, eine 314 GB große, sehr stromsparende Platte, die vor allem auf die Verwendung mit dem Raspberry Pi ausgelegt ist. Eben, wie gerade gesagt, leider nicht in der Schweiz und nicht in Deutschland. Es sind lustigerweise, abgesehen von US und UK, relativ kleine Länder, sage ich jetzt mal fast, wo das Ding erhältlich ist. Was mich gerade selbst sehr überrascht hat, ist der Preis momentan für 34,28 zu erhalten. Das ist der Einführungspreis. Kostet dann in Zukunft 50 Euro. Hab gleich zugeschlagen.
Muss man auch bei dem Preis irgendwie, wenn man nicht in Deutschland oder der Schweiz sitzt.
Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass das eine Kooperation mit OwnCloud ist, dass man halt auf diesem P-Drive OwnCloud aufsetzen kann und dann quasi sein kleines, minimalistisches, sicheres NAS-System im Haus hat, quasi auf einer ganz elementaren Art und Weise.
Da auch kurz noch ein kleiner Spick, Martin. Wir hatten in einer Produktivitätsfolge das Thema OwnCloud. Wenn du dich erinnerst.
Ich mag mich erinnern, ja.
Wo ich sagte, die kooperieren jetzt mit einem Festplattenhersteller und dass ich da schon eine Beta teste, wo man das mit einem Pi verheiraten kann und das irgendwie dann zusammen sehr schön gehen soll. Und ich nicht nennen wollte, wer das ist, weil ich es noch nicht durfte. Es war Western Digital und wie es ausschaut, haben sie noch nicht OwnCloud gekauft.
Oder somit hat sich das aufgelöst.
Ja.
Schwein gehabt. OwnCloud hat gerade auch was veröffentlicht.
Endlich die Version 9, ja, also die neueste. Die wurde jetzt relativ lange getestet gefühlt. Die neueste OwnCloud-Version ist jetzt endlich final. Ich habe die Beta sehr, sehr lange im Einsatz gehabt, mit teilweise leider sehr viel Bauchweh. Mittlerweile ist sie draußen, habe sie sofort geupdatet. Ich habe von meinen beiden NAS OwnCloud laufen. Ja, funktioniert wie gewohnt, sehr schön, sehr stabil. Optisch hat sich jetzt gar nicht so viel geändert, wie ich zuerst noch gehofft hätte. Aber trotzdem läuft zumindest bei mir stabil. Kann man, glaube ich, upgraden, haben auch lange genug getestet jetzt.
Das ist ja die Beta ist ja schon im Oktober letztes Jahr rausgekommen. Das ist die, oder? Ist das richtig oder war das da?
Beta damals? war schon letztes Jahr draußen. Die waren jetzt einige Monate, glaube ich, in Beta sogar.
Eben, ja. Nutzt ihr OwnCloud, Tobi?
Ich habe es als auf dem Testsystem installiert. Ich nutze es zum Testen, aber nicht für produktive Dinge.
Mhm. Bei dir, Jan, weiß ich, du nutzt ja für produktive Dinge immer noch für Notizen und so Dinge, oder?
Ja, ich nutze es jetzt sogar immer mehr und mehr, ja.
Weil ich habe es mir zu Testzwecken auch mal installiert, vor allem eben wegen der neuen App. Das Ganze ist ein bisschen optisch aufgepeppt worden, vor allem. Also nicht vor allem ist im Hintergrund was passiert, aber auch optisch wurde es aufgepeppt. Selber nutze ich sie aber leider noch zu wenig. Hängt unter anderem auch damit zusammen, hatten wir schon davon, ich war faul und habe da ein bisschen viel Dropbox-Speicher gekauft.
Da ich das nicht wollte, habe ich jetzt quasi meine ganze Dropbox auf OwnCloud umgesiedelt und bin überrascht, dass das so gut läuft. Bin sehr zufrieden.
Vielleicht ist auch der ein oder andere Hörer bei OwnCloud. Wenn ja, dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben, auch über eure Erfahrungen. Das würde mich noch wundern nehmen. Tobi, eben du zum Testen, nicht produktiv, hast du gesagt.
Nee, ich teste so ziemlich alle NAS-Systeme, die nicht bei 3 auf den Bäumen sind, aber produktiv bin ich derzeit nur auf einem System unterwegs.
Das kennen wir ja. Habe ich auch das einzig aktuell produktiv eingesetzt. Wenn wir gerade bei diesem Cloud-Dingen sind, ich habe das, glaube ich, hier im Podcast auch schon ein paar Mal erzählt, begleitet ja das Problem mit den Fotos. Ich habe viel zu viele Fotos und ich bin zu dumm, zu faul, keine Ahnung, ich kriege das nicht auf die Reihe, die richtig zu sortieren. Das eine ist, dass ich mit viel zu vielen Geräten jeweils das ganze Bilder mache und dann irgendwie mal irgendwann zentral irgendwo abspeichere. Ich habe es mit Apple Fotos versucht, das läuft relativ gut, bis auf dass ich es nicht unbedingt möchte, dass alles in der iCloud landet, was davon zu haben ist, allein schon, weil es irgendwie aktuell über 700 Giga Datenmaterial ist und ich da noch mehr iCloud-Speicher kaufen müsste. Und das andere ist, bei Google möchte ich sowieso nicht lagern, meine Bilder. Dropbox ist ja gestorben und auch auf dem eigenen NAS-System, ich komme einfach nicht nach mit dem Alben erstellen, Tags verwalten und so weiter. Und deshalb habe ich wieder mal was bei Kickstarter gebaked. Obwohl mein letztes Kickstarter-Projekt ja eingestellt wurde. Nee, das war ein Indiegogo-Projekt. Das Jolla-Tablet, ihr mögt euch sicherlich erinnern.
Ja.
Die sind jetzt weg vom Teller. Ich muss schauen, dass ich mein Geld wieder zurückbekomme. Aber ja, ich habe es eben getan. Monument, sagt dir das was, Tobi?
Ich habe den Begriff schon mal gehört, aber ich habe mich da noch nicht mit auseinandergesetzt. Keine Ahnung.
Ja, und dir habe ich es mal davon erzählt. Du hast es, glaube ich, auch angeschaut.
Genau, bin immer noch sehr am Grübeln, ob ich dieses Ding jetzt kaufen soll. Ich hoffe, ich tue es nicht.
Ich bin sehr gespannt. Die haben, wenn es soweit ist und das Teil gibt, gehe ich genauer drauf ein, weil vorher macht das keinen Sinn, weil sonst freue ich mich noch mehr. Würde auf jeden Fall meinen Workflow erheblich erleichtern. Für diejenigen, die möchten, das Ganze läuft noch 10 Tage und von den 60.000, die sie brauchen, haben sie schon 290.000 bekommen. Also sind die schon am Zusatzfeatures umsetzen, was da noch dazu kommt. Muss ich mal anschauen, Tobi.
Mehr Geld für teures Essen und Stripperinnen, siehe unsere Sonderfolge da quasi, also unsere letzte Spielefolge.
GeekTalk 916, genau. Geht hoffentlich nicht in die Richtung. Aber ja, ein witziges Fahrrad oder eben nicht Fahrrad, Motorradkonzept haben wir diese Woche auf der Facebook-Seite von GeekTalk, www.facebook.com/GeekTalk, veröffentlicht. Das hat mich ganz stark an diese Google-Roboter, die sie da eingekauft haben von, ach, wie heißen die schon wieder, Boston Dynamics erinnert. Habt ihr euch das Video angeschaut?
Wenn ich Boston Dynamics höre, läuft es immer eiskalten Rücken runter, deswegen verweigere ich mir, diese Videos anzuschauen.
Jan, hast du es gesehen?
Ich habe einige gesehen. Welches genau spielst du an? Das letzte, wo der...
Es ist ein Motorrad. Am besten www.geektalk.ch geht ihr dann in die Shownotes und guckt es euch selber an. Es geht darum, dass das Motorrad, das ein gedecktes Motorrad ist, wo man drin sitzt und ja wettergeschützt ist. Gleichzeitig ist es aber ausstabilisiert. Also du kannst, wenn du ein Auto seitlich in dich reinfährt, fängt das so ein Element, was im Inneren ist, das Ganze wieder auf, die Schwingungen, dass du nicht umkippst und verumfällst. Und solche Geschichten. Ein sehr witziges Konzept, wie ich finde.
Also eine Art Gimbal für Motorräder.
Ja, kann man in die Richtung sagen, genau.
Okay.
Passt. Aber eben, es hat mich ganz stark an dieses Boston Dynamics erinnert, wo der andere so reingesperzt hat. Wie man das auch immer sagt. Jan, die Smartphones sind tot, haben wir ja das letzte Mal gehört. Jetzt wissen wir auch, wieso, dass der Herr das so gesagt hat von Sony.
Genau, passend zur MWC hat der Sony ein Sony Ranghöherer, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht genau, wer es war, verkündet, dass Smartphones langweilig sind und ihnen die Innovation fehlt, was vielleicht auch ein bisschen stimmt. Sony hat jetzt quasi den Nachfolger vorgestellt oder die neueste Idee, nennt sich Project N und ist im Endeffekt eine schlaue Halskette, Smart Collar wird es genannt, die dann auch irgendwie einen smarten Assistenten drinnen haben sollen und so weiter und so fort. Wenn ich mir das Konzept jetzt so anschaue, glaube ich nicht, dass sich das durchsetzt, weil das Ding fürchterlich groß, wahrscheinlich auch relativ schwer und potthässlich ist. Da ist so ein Handy doch irgendwie leichter und lässt sich vor allem auch in die Hosentasche stecken. Ich möchte nicht da mit so einem Halsband herumrennen müssen. Macht sich auch blöd beim Hemdkragen und der Krawatte. Zumindest vielleicht doch ein interessanter Ansatz mal. Soll dann auch so irgendwie mit irgendwie so einem Beamer auf den Tisch sich irgendwie beamen lassen, dann quasi das Display, weil das sonst keines hat. Ja, ich würde es mal unter Konzeptstudie abtun. Glaube nicht, dass das die Zukunft sein wird, aber mal gut, dass da zumindest ein bisschen weitergedacht wird. Warum nicht?
Sie versuchen zumindest was anderes. Hat der Tobi sich das angeschaut?
Ich habe es mir gerade angeguckt. Man sollte grundsätzlich neuen Konzepten offen gegenüberstehen. Ob es was wird oder nicht, das liegt ja immer auch so ein bisschen in der Kundschaft oder in der Hand der Kunden, ob sie es annehmen, ob sie es akzeptieren oder nicht. Fraglich, ob das eine Akzeptanz findet. Im Moment stehe ich dem auch sehr skeptisch gegenüber, aber mein Gott, ein Versuch ist es wert.
Es schaut ja zumindest nicht so aus, als ob das schon relativ zeitnah dann auch umgesetzt wird, oder bin ich da falsch?
Nein, ist derweil tatsächlich nur Konzeptstudie, noch keine.
Braucht noch ein bisschen. Auch noch Konzeptstudie. Konzeptstudie oder eben nicht mehr ganz Konzeptstudie ist die PlayStation-Brille. Da gibt es jetzt endlich ein Release-Datum und Preis.
Konzeptstudie. Ja, gestern Nacht wurde endlich herausgegeben, wann das Ding kommen soll. Es ist weit weg von einer Konzeptstudie. Ich habe es ja Gott sei Dank schon testen dürfen. Ein tolles Gerät. VR ja heuer sowieso ein ganz virales, gehyptes Thema. Die Brille kommt im Oktober, also wie wir schon vermutet hatten, passend zum Weihnachtsgeschäft, nachdem es jetzt wieder verschoben wurde, und kostet Tusch 399 US-Dollar, in Europa 399 Euro und was auch immer das in Franken ist. Also eigentlich ein relativ günstiger Preis im Vergleich zu ja der Oculus Rift oder der HTC Vive. Was man dazu sagen muss, nur gleich für unsere Hörer stärker eingehen, werden wir dann in der Games-Folge auf das Ding. Damit ist es leider nicht getan, weil du brauchst auch noch eine Kamera und einen Controller. Und der Strichseite war trotzdem deutlich günstiger und ihr spart euch vor allem den dicken PC dazu, weil das Ding nur eine PlayStation braucht. Ja, erhältlich ab Oktober.
An dieser Stelle einen lieben Gruß an die Pressestelle von Sony. Das war wirklich zu später Zeit, weil die hat die Meldung ein bisschen komisch weitergeleitet. Hat sich dann auch ein paar Stunden später für das E-Mail, oder ein paar Minuten später dann für die erste E-Mail entschuldigt. War anscheinend spät und eben überraschend, dass der Preis jetzt plötzlich dann doch kam. WhatsApp ist in Behördenvisier geraten. Tobi, hast du das mitbekommen?
Nee, habe ich nicht. Nee, das lese ich jetzt zum ersten Mal.
Ja, geht im Endeffekt wieder um das Thema Verschlüsselung. Die Behörden sind ja da gerade, oder das ist ja generell momentan ein großes Thema in den USA. FBIOS, wie das jetzt netterweise genannt wird, eben das FBI gegen Apple. Da man sich ja nicht schon genug Feinde gemacht hat und das nicht eh schon breit genug ist und das eh schon ein bisschen komisch alles ist, geht man jetzt auch gleich gegen WhatsApp vor. Die verschlüsseln ja mittlerweile, zumindest teilweise. Und man hat ihnen klar signalisiert, dass sie jetzt gar nicht auf die Idee kommen sollten, das völlig zu verschlüsseln, weil man zukünftig auch weiterhin in ihre Verschlüsselungen und in die verschlüsselten Nachrichten hinein möchte und mitlesen möchte. Wird also ein spannendes Thema. Ich bin vor allem gespannt, wie die Branche jetzt reagiert und ob die noch dichter machen oder ob die kapitulieren.
Aktuell gibt es ja ganz viele lustige Apps oder eben auch nicht ganz so lustige Apps, mit denen man sich verschönern, / verunstalten kann. Facebook hat jetzt etwas davon gekauft. Oder eine davon.
Ja, Masquerade schimpft sich die App, glaube ich, MSQRD. So ein kleines Startup, das plötzlich, also eigentlich einen großen Durchbruch hatte, weil wenn ich jetzt im App Store schaue, sind sie, glaube ich, immer noch Platz 1 sogar als kostenlose App. Ist so eine App, wo du Dinge miteinander austauschen kannst, also quasi zwei Menschen fotografierst und dann die Gesichter tauschen und sowas. Persönlich jetzt nicht mein Anwendungsfall, dass ich das groß brauchen würde. Ja, ich sehe gerade bei mir im Store ist es Platz 1 nach wie vor noch und seit zwei, drei Wochen ist es auch sehr hoch rum. Auf der anderen Seite, technisch ist es schon relativ beeindruckend, weil es diesen Gesichtertausch und dieses Replacen recht gut macht. Ich nehme mal an, Facebook wird sich das einverleibt haben, um das halt in diese ganze Instagram-Reihe irgendwie hinein zu integrieren und die Technik halt noch jetzt wahrscheinlich relativ günstig zu bekommen.
Von den Apps gab es ja schon viele. Ich bin im Flugmodus, ich kann nicht nachschauen, ob es in der Schweiz auch so weit vorne ist, aber werde ich noch checken. Tobi, hast du dein Gesicht schon mal verunstaltet?
Da kann man nicht mehr viel verunstalten. Es kann nur noch besser werden.
Eben, oder verschönert?
Nee, ich habe das noch nie ausprobiert. Nee, ich halte mich dezent zurück mit Bildern im Internet von meiner Person.
Das habe ich auch schon bemerkt, genau.
Ja, es bleibt spannend.
Du kannst es allerdings auch offline machen und dann in deiner Camera Roll speichern, musst nicht unbedingt online.
Okay.
Also kannst du doch bei uns in der Schweiz ist es nicht die, ist die Face Swap Live App, die Gesichter von Freunden mit eigenen vertauscht. Also nicht diese Masquerade oder wie du das genannt hast.
Ja, Masquerade. Ja, das ist bei den gekauften, bei mir zumindest auch. Und jetzt gehen wir mal auf gratis, da ist es bei mir Masquerade und Masquerade kostet nichts.
Nee, da haben wir Clash Royale und Stack, dann kommt WhatsApp, und dann dieses Masquerade, genau. Und ich sehe gerade, ich habe die schon mal irgendwann runtergeladen. Oder meine Frau. Da ist ein Pfeilchen in der Cloud. Ei. War meine Frau, genau. Tobi, möchtest du mal in den Weltraum gehen?
Auf jeden Fall, aber da fehlt mir das nötige Kleingeld zu. Aber generell bin ich dafür bereit.
Gut, es braucht ein bisschen viel Kleingeld, glaube ich, aktuell noch. Eine Viertelmillion, oder was war da der Ansatz?
$250.000, ja. Aber vielleicht wird das auch schnell massentauglich, wer weiß.
Wer weiß. Würdest du gehen, Jan?
Wenn ich mir es leisten könnte sofort. Also es ist tatsächlich eines meiner größeren Lebensträume oder Ziele, mir das tatsächlich mal zu ermöglichen. Also zumal ich hoffe, dass das irgendwie in 30 Jahren, wo ich hoffentlich noch fit genug für bin, immer noch, also wesentlich günstiger zu haben ist.
Ja, ja, das Thema ist fit genug. Da muss man ja richtig fit sein, dass man da dann auch zugelassen wird für solche Dinge. Ist nicht wie ist eigentlich wie Everest steigen. Da braucht man auch eine gewisse Grundkondition.
Für die Hörer noch kurz, Jeff Bezos, der Amazon-Chef, möchte uns privat, also privaten Weltraumtourismus ermöglichen bis 2018. Also 2018 soll es soweit sein, also doch relativ bald. $250,000 soll so eine Reise kosten. Ja, bleiben wir gespannt, ob er es schafft. Das haben wir schon einige probiert. Auch dieser Virgin-Chef, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der heißt. Ronald Branson, glaube ich, ne?
Branson stimmt auf jeden Fall, ja.
Auch mehr oder minder gescheitert. Ja, vielleicht schafft es Bezos, wir wissen es nicht. Jedenfalls, ja. Große Pläne, 2018, $250,000. Und schon geht's in den Weltraum, wenn ihr möchtet.
Vielleicht kommt es dann in 30 Jahren ja irgendwann mal in das Prime-Programm mit rein.
Same day delivery auf den Mond. Ja.
Ihr müsst einfach genügend von den neuen Produkten von Amazon kaufen. Es gibt jetzt da so ein Echo Dot Dings. Dann kommt das vielleicht schneller als.
Ja, nur leider können wir die wieder nicht kaufen.
Da dürfen die Österreicher auch nicht?
Na, gar nicht. Es gibt ja dieses Amazon Echo, das würde mich eigentlich sehr interessieren. Das ist eine große, unter Anführungsstrichen schöne oder zumindest umfangreiche Bluetooth-Box, die diesen Amazon Spracherkennungsassistenten-Dingsbums-Dienst eingebaut hat. Alexa schimpft sich, ich glaube, diesmal tatsächlich die Dame. Ich glaube, der ist spezifiziert geschlechtlich. Zwei weitere Geräte dazu, den Tab, das ist das Ganze nur in klein, der kommuniziert aber nur mit einem Echo, soweit ich das richtig verstanden habe, und kann lustigerweise auch nur über einen Echo bestellt werden, weil der Echo hat natürlich auch gleich die Möglichkeit, Dinge zu ordern. Das heißt, ich könnte in den USA meinem Echo sagen, hey, mein Waschmittel ist leer, schick mir neues, und der tut's auch. Und der zweite neue ist so ein, ja, so diesen typischen Outdoor-Brüllwürfel. Da gibt's auch dann passende Gehäuse dazu im Bund und Ding, damit das ganze Wasser dicht und stoßfest wird. Ja, aber für diese klassischen Brüllgröhren, die man eh schon kennt, jetzt keine große Geschichte. Nur, dass die halt auch Alexa können, was das Ganze vielleicht
ein erinnert mich stark an das Design von der UI-Box von Logitech.
Genau.
Also abgesehen von dem Henkel obendran, sieht es recht ähnlich aus.
Ja, oder die JBL finde ich schon auch sehr ähnlich aus. Ne?
Das Design scheint wohl irgendwie ein Trend zu sein. Oder Logitech scheint damit einen Trend ausgelöst zu haben. Jedenfalls von der Designsprache her.
Definitiv. 360-Grad-Sound. QBO. Tobi, jetzt ja. Darfst du aber.
Oh, ja, also ich bin im Moment so auf dem Kaffeemaschinentrip. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Zumindest gab es ein Event in Berlin, da wurde die Kaffeemaschine vorgestellt vor ein paar Wochen und ich habe mich etwas geärgert. Ich war zu diesem Presseevent eingeladen, habe das aber jetzt nicht so ernst habe ich es schon genommen, aber nicht für so interessant gesehen. Und dann habe ich eine Berichterstattung gesehen, dass sie Christian Ulmen als Testimonial für dieses Produkt gewonnen haben. Und da ich ja Christian Ulmen eigentlich sehr mag, habe ich mich geärgert, dass ich nicht zu diesem Presseevent gegangen bin. Zumindest hat Chibo dort eine smarte Kaffeemaschine vorgestellt, ist eine weitere Kapselmaschine am Markt. Nur eins vorweg, es ist nicht so eine Umweltschleuder oder so ein Abfallproduzierer wie die herkömmlichen Maschinen, sondern die Kapseln, die dort verwendet werden, sind hundertprozentig recycelbar und sollen dann nach einer, ja, es sind jedenfalls recycelbar und es sind nicht.
Sagt der Hersteller,
kann man eigentlich offen ausgehen, dass es wirklich so ist, weil sie haben das sehr, sehr hoch gehängt und haben das auch in dieser nachträglichen Pressemitteilung, die danach nochmal rausging an die Leute, die dort eingetragen sind, nochmal betont, haben dann ihre Siegel und ihre Zertifikate nochmal ganz hoch gehalten. Also die scheinen das schon sehr ernst zu nehmen und auch die Kritik, die von manchen Leuten kommt aus der Szene der anderen Kapselhersteller, haben sie wohl ernst genommen, dass das wirklich ein Problem ist mit dieser Aluminiumproduziererei der Aluminiumkapseln. Aber das ist jetzt aber nur ein Vorteil dieser Maschine. Sie gehen das ganze smarte Prinzip mit einer korrespondierenden App etwas geschickter an, als es die Marktbegleiter machen. Man kann dort für jeden Benutzer Rezepte definieren in dieser Maschine. Das heißt, man kann auch die Tasse definieren, man kann das Rezept definieren, man kann die Menge des Milchschaums definieren. Also man kann sich sein individuelles Rezept zusammenstellen, man kann das Profil auf dem Smartphone abspeichern und kann quasi das Ganze dann zur Maschine schicken. Aber das Geniale ist, wenn man jetzt einen Bekannten hat oder in einer Firma ist, wo genauso eine Maschine steht, kann man sich mit der App dort einloggen und kann sein gleiches Rezept auf einer fremden Maschine auslösen und kann dort seinen gewohnten Kaffee konsumieren. Und dieser quasi dieses Social Kaffee trinken sozusagen, das finde ich einen sehr, sehr genialen Ansatz. Und ich denke, das könnte auch dazu beitragen, dass diese Maschine einen vielleicht etwas größeren Verbreitungsgrad findet. Zumal sie recht günstig ist, finde ich, für den Feature-Umfang. Es gibt es einmal in zwei Versionen. Die Standardversion ohne Milchschaumzubereitung kostet 299 Euro. Mit dem Milchschaumaufbereiter, also der Milchschaumbox, dieser klassischen Box, 349 Euro. Man kann aber optional diesen Milchschaumbehälter dazu kaufen. Auch bei der Maschine, wenn man sich dafür nicht entschieden hat. Also da ist man frei in der Handhabung. Man muss sich jetzt da nicht festlegen. Der kostet separat dann 49 Euro. Ja, interessantes Konzept und das Ding vom Design gefällt mir sehr, sehr gut, ehrlich gesagt.
Ich habe mir jetzt gerade die Würfel, das sind ja nicht runde Kapseln, sind Würfel.
Richtig, genau.
Das schaut oben aber doch irgendwie aus wie Aluminium.
Ja, ich kann es dir nicht genau sagen. Das kann sein, dass es auch nur gefärbtes Papier ist oder gestrichenes Papier, keine Ahnung. Zumindest haben sie 4 oder 5 Umweltzertifikate, dass das Ding komplett recycelbar ist.
Spannend. Aber ein guter Ansatz.
Ich werde das Ding irgendwann mal testen, weil man bekommt man sowas ja mal zum Testen.
Jan, wolltest du noch was dazu sagen?
Nö, können wir weiter. Wir sind schon sehr fortgeschritten in der Zeit. Ich finde die App sehr schön und wesentlich interessanter als das Espresso-Ding. Damit war's das.
Die Pebble wird günstiger. Für all diejenigen, die interessiert sind, kommt bald eine neue. Ist das Jahr schon wieder rum?
Machen die jedes Jahr eine neue?
Nee, nur die verkaufen. Die verkaufen keine mehr, was die Apple Watch gibt, glaube ich.
Und ein paar andere Anbieter, genau. Ja, wer Interesse hat, wie viel günstiger ist sie?
Gute Frage, ich habe leider den falschen Link ins Dokument kopiert.
Ich sehe es gerade, ja.
Irgendwie 50 bis 100 Dollar, keine Ahnung. Es ist spürbar günstiger geworden, vor allem diese Pebble Round, die ich eigentlich recht schick finde. Wir werden den richtigen Link in den Shownotes ergänzen. Es ist spürbar günstiger geworden zumindest.
Ich habe aktuell 3 verschiedene Smartwatches an der Hand. Ich kann keine neue brauchen. Aber ja, zu spät für mich mit der Pebble. Ein kleines Ding, dann gehen wir nachher aus den Kurzthemen raus. Die Swisscom, ganz spannend, baut ein schweizweites Netz auf. Also sie haben ja logischerweise Telefonnetz und auch das Funknetz, also der Mobilantennen, das 2G, 3G und 4G. Und jetzt bauen sie noch ein LPN-Netz, ein Low-Power-Network auf. Ich weiß nicht, sagt euch LoRa-Allianz etwas? Das ist ein weltweiter Industriestandard für eben, wie sagt man dem so schön, für Niedrigstromprodukte, funkende Dinge, also für IoT-Geschichten. Quasi, da kann man den Parkplatz, den Briefkasten, alles Mögliche damit verbauen und das funkt dann eben über diesen Standard und das ist eben ein weltweiter Standard, der da umgesetzt wird. Da baut nicht jeder so ein eigenes Süppchen, sondern baut man eben auf diesen LoRaWAN-Industriestandard, wie sich das Ganze nennt. Und die Swisscom will bis Ende diesen Jahres schon 80% der Bevölkerung abgedeckt haben. Die geben also richtig Gas in dem Bereich. Da freue ich mich sehr drauf, wenn dann bald die ganzen Parkplätze und weitere Dinge intelligenter werden hier in der Schweiz. Habt ihr sowas auch bei euch?
Bin ich jetzt nicht im Bilde. Bestimmt werden wir sowas auch haben. Wir können ja nicht nur Entwicklungsland sein.
Also zumindest laut der LoRa-Allianz ist Deutschland nicht mit auf der Karte. Dafür Länder wie Belgien, Luxemburg, Emiraten, Südafrika, USA, Russland, also alles so super Länder. Indien sogar, aber Deutschland nicht, nee.
Na gut, sind wir doch mal wieder Entwicklungsland, okay.
Naja, muss ja nicht alles LoRa sein und nicht alles von der Swisscom.
Also das LoRa kommt ja nicht von der Swisscom.
Das ist ja übergreifend.
Ja, was Swisscom.
Genau, sie sind einfach bei der LoRa-Allianz dabei. Und auch Österreich ist da nicht drin, wundert mich jetzt.
Nein, und ich weiß aber, dass Österreich sowas Eigenes ein bisschen bastelt und zwar schon ein bisschen länger. Und da macht's aber der Staat.
Ja gut, Swisscom ist zur Hälfte der Staat. Also von dem her...
Ui, das auch noch.
Wir haben noch ein paar solche Dinge, was auch teilweise gut ist. Zum Beispiel Strom ist bei uns nicht ganz so privat wie in anderen Ländern. Und somit auch nicht so ein großes Ding.
Zu Pebble noch ganz kurz zurück, Entschuldigung. Preisreduktion zwischen 50 und 100 Euro, je nachdem, also kleine Modelle 50 Euro billiger, große Modelle bis zu 100 Euro billiger, super Preis. Und weil du fragst, kommt eine neue? Ja, es kommt eine neue. Die Pebble Time Round gibt es nämlich jetzt erst am europäischen Markt ohne Umwege das erste Mal und quasi auch anlässlich dessen, anscheinend haben sie Angst, sich selbst zu kannibalisieren, haben sie die anderen Preise runter reduziert. Zum Beispiel die Pebble Time gibt es jetzt für 170 Euro und die allererste auch noch viel, viel billiger für 100 Euro sogar.
Wer also schon mal eine Pebble testen wollte, wäre jetzt eine Zeit dafür. Microsoft, oder besser gesagt Evernote, wir gehen in die Microsoft-Ecke, die gehen nächstens wahrscheinlich ganz ein, Tobi. Nach dem Import zu Apple Notes kommt ja jetzt auch für Microsoft ein Import-Tool.
Ja, den scheint irgendwie die Kundschaft davon zu gehen, keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, dass sie sich nicht mehr lange am Markt halten werden. Wenn man sich Evernote anschaut, sehe ich auf den ersten Blick auch keine USPs gegenüber anderen Produkten, also gegenüber zum Beispiel OneNote von Microsoft oder gegenüber dem Apple-eigenen Produkt, obwohl Apple ein paar weniger Features hat als Evernote, das muss man schon fairerweise dazu sagen. Aber ich glaube, Evernote wird sich mit dem Produkt, wenn sie da wirklich alleine mit diesem Produkt noch am Markt existieren wollen, nicht mehr lange halten können. Das ist mein persönliches Empfinden.
Du bist ja auch weggegangen deshalb. Jan, bei dir?
Ja, ich bin auch mittlerweile ganz weg. Eigentlich auf eine eigene Lösung, so ein selbstgehostetes Zeug auf dem NAS gekommen. Verwende dieses DS-Node von Synology sehr, sehr gerne, weil es sehr, sehr gut funktioniert. Und habe es jetzt aber lustigerweise eben auch Richtung OneNote probiert, weil ich OneNote eigentlich sehr gerne einsetze, auch unter iOS, weil es dort wirklich eine schöne App ist und auch irgendwie Stiftunterstützung und alles mit sich bringt. Also spätestens jetzt ist für mich der USP von Evernote komplett auch weg. Ja. Und der Import für alle, die es mal testen wollen, funktioniert echt super und echt ohne Probleme. Einziges Manko, ihr braucht halt einen Windows-PC dazu, weil es das Tool halt nur unter Windows gibt, soweit ich das richtig gesehen habe.
Oha. Tja, in dem Fall müsst ihr kurz switchen oder eine virtuelle Maschine aufsetzen, wenn ihr kein Windows besitzt. Kann ja vorkommen in gewissen Haushalten. Microsoft spricht jetzt auch Klingonisch und Bier. Hä? Klär mich auf, Jan.
Ganz genau sagen kann ich dir auch nicht, was Bier sein soll. Es gibt böse Zungen, die behaupten, das ist bayerisch im Oktoberfest. Ganz simpel, zwei neue Spaßsprachen im neuen Übersetzungstool von Microsoft drinnen. Ich habe Klingonisch ausprobiert, das ist recht lustig, weil er zeigt nämlich nachher auch tatsächlich klingonische Schriftzeichen aus. Nicht, dass ich jetzt genug Klingonisch könnte, um das lesen zu können, aber es sieht
zumindest gut aus.
Ja. Reine Spaßmeldung.
Wir haben in der letzten Folge, glaube ich, davon gesprochen, dass es nicht Sisi geschafft hat, dafür der Franz. Und da haben wir auch gesagt, dass es dazu nur eine OS X-Version gibt. Du hast jetzt noch eine Alternative dazu gefunden.
Jemand mich in Hörer gefragt hat, was er denn machen soll unter Windows, wenn er so einen Multi-Messenger möchte, der halt quasi ein bisschen mehr kann und vor allem auch modernere Dienste kann. Da habe ich den Harvest Messenger gefunden, der kann zumindest auch WhatsApp. Und sieht für eine Windows, also ist sehr im Windows 10-Stil gehalten und dürfte auch ganz gut funktionieren, kann WhatsApp, Telegram, Skype, Facebook, Twitter, Google Plus, Hangouts, WeChat, TweetDeck, Instagram, Reddit, also sehr viel und das unter Windows, ja. Nur eine kurze Empfehlung für die Hörer, da ich gefragt wurde, vielleicht interessiert es auch noch den einen oder anderen, der was Ähnliches unter Windows sucht.
Twitter für eine kleine Quickmeldung heute auch noch gut. Der 16. März haben wir heute Morgen, soll ja laut Leak, Everleak, der neue Twitter-Client, also ein richtiger Twitter-Client für Windows 10 lanciert werden. Es wird langsam Zeit.
Wir sind aber ganz früh dran.
Wenn der genauso toll ist wie der für macOS, dann gute Nacht.
Ach, meiner funktioniert auf OS X.
Wie definierst du funktionieren?
Ich bekomme Push-Meldungen, ich habe alles Mögliche. Jetzt gerade gesehen, dass ich eine Push-Meldung vom René Schmidt mitbekommen habe bezüglich Jolla und Rückzahlung. Werde ich mir genau durchlesen.
Also ich kann ja aus dem Stegreif 12 Bugs aufzählen, die bei mir auftauchen. Zum Beispiel, wenn ich in Direct Message drinne bin und ich schreibe die Direct Message und gehe nur mit dem Cursor nach oben, ist komplett meine Direct Message weg. Also das Ding ist einfach nicht benutzbar, also gegenüber den vorherigen Client. Der war zwar auch nicht benutzbar, aber der lief wenigstens stabil und hatte nicht diese Bugs bei mir. Also das Ding ist sowas für ein Popo, also nee.
Jetzt habe ich es gerade probiert, bei mir ist der Bug nicht vorhanden. Passiert zum Glück nichts. Was hässlich ist, ist in der neuen App, dass wenn du eine DM schickst und das abgesendet hast, ich schreibe gerne, wenn ein Satz fertig ist, mache ich Enter. Das sollte man da nicht tun, weil dann geht es ein Weilchen, bis das rausgeschickt ist, so wie iMessage und so Zeugs. Vorher kannst du nicht weiter tippen, das ist doof.
Dann läuft dieser Statusbalken durch, meinst du?
Ja, genau, so einfach so ein Statusbalken geht durch, ja.
Ich schließe mich da auch bei Tobi an, ich finde diese App unverwendbar, das ist eine Frechheit. Also das kann man nicht ernst nehmen. Sorry. Ich war zutiefst schockiert, als ich die App bekommen habe.
Das Scrollverhalten, also das ist so zähflüssig, das Ding ist wie Kaugummi auf dem Bildschirm. Also ich weiß nicht. Nee. Pfui.
Gut. habe ich Glück gehabt. Aber das Scrollen doch stimmt. Das ist ein bisschen. Das hakelt ein bisschen. Aber ja, Tweet. Twitter ist ja eh bald tot. Internet ist nicht für die Dauer. Und spielt das alles keine Rolle. Wir gehen über in die Android-Ecke. Die bietet auch einiges. Zum Beispiel, neu kann man Android-Apps auch im mobilen Browser vorab testen. Das finde ich extrem cool. Könnte man bei iOS auch einführen.
Böse Zungen behaupten ja, bei manchen Android-Apps ist das auch notwendig, dass man sich das vorher anguckt.
So viel zum Thema, ist jetzt Windows Phone vorm aus, weil keine Android-Apps mehr laufen. Nee, jetzt gibt's dann nicht mehr mehr schöne Apps. Und so, LG G5-Käufer können bekommen was obendrauf, wenn sie das jetzt schon vorbestellen.
Ja, das Handy endlich vorbestellbar, nachdem auf deinem Visier nicht genau rausfiel, wann das kommen soll. Bis zum 16. April vorbestellen, dann bekommt man dieses LG-Camera-Modul. Das ist dieses, das LG G5 lässt sich ja mit Modulen erweitern. Gibt es dieses LG-Camera-Modul gratis dazu. Und kosten soll das von, so jetzt habe ich es leider verblättert, ich glaube 699 Euro, was ein recht vernünftiger Preis ist dafür, was es kann, würde ich jetzt mal behaupten. Genau, 699 Euro für das G5 mit 32 GB und dem Kameramodul, das es jetzt in gratis dazu gibt.
HTC wird das nächste Nexus bauen, ist bekannt oder durchgeflossen und gleichzeitig auch das 5X und das 6P, also das von Huawei und das von, nee, umgekehrt, das von HTC und das von Huawei.
Genau. LG und Huawei.
LG und Huawei, dankeschön. Die sind um weitere 100 Euro gesunken.
Genau, nach der großen Preisdiskussion am Anfang rutscht das Handy immer weiter runter, vor allem halt auch bei uns, weil da die Preismarge größer ist. Gerade für den Preis sicherlich auch durchaus interessante Geräte, vor allem weil es da dann die neuesten Software immer gleich sofort dafür gibt, auf das wir auch gleich noch zu reden kommen werden. Zum anderen, ja, HTC ist das nächste an der Reihe dran, das nächste Nexus zu bauen. Böse Zungen würden jetzt behaupten, damit sie heuer zumindest noch irgendwelche Handys verkaufen, auch nicht unter ihren eigenen Brand. Weil HTC geht es ja momentan, was diese Handy-Geschichte betrifft, nicht ganz so gut.
Liegt ja auch daran, dass Handys out sind. Gruß von Sony.
Ja, auf der anderen Seite haben die jetzt natürlich eine recht große neue Triebfeder, das darf man nicht vergessen. Die HTC Vive, diese VR-Brille, ist momentan wahrscheinlich mal die beste und die verkauft sich ja, wie es aussieht, wie geschnitten Brot für $1,000. Da wird wahrscheinlich auch wesentlich mehr Marge drauf sein als auf den Handys. Vielleicht wird HTC in 5 Jahren als VR-Brillenhersteller bekannt sein und keiner mehr wissen, dass die Handys gemacht haben, ähnlich wie Gummistiefel bei Nokia früher.
Wer weiß, das könnte sich ändern dadurch, genau. Man muss ja nicht die Pfui mitmachen. Sind ja nur Smartphones. Bis jetzt muss ich mich selber bieten. Android N, die Beta gibt es jetzt für alle.
Genau, einfach im Web klicken quasi bei Google direkt und man kann sofort Android N auf seinem Gerät installieren. Was kann Android N? Das erste und offensichtlichste, was groß durch die Medien getroschen wurde, ist großer Tusch, was ganz, ganz neu ist. Multitasking, also beziehungsweise Multi-Window quasi, dass ich kann zwei Fenster nebeneinander darstellen, etwas, was ja sogar iOS
schon. Und was schon kann. Einige Hersteller schon länger umsetzen, also Samsung zum Beispiel und andere, schon seit Jahren.
Genau, und einige Hersteller haben es schon selbst umgesetzt, zum Beispiel Samsung, wobei ich da sehr bei Google bin, sowas muss ins Betriebssystem, sowas darf nicht der Hersteller extra umsetzen müssen, also schon ein guter Schritt.
Schon aus Performancegründen, ja.
Und was ich gerade live reinbekommen habe, quasi Android N, man hat gerätselt, wofür das steht, also für was für eine Süßigkeit. Die Woche wurde meistens herumgerumort, dass es vielleicht für Nutella stehen könnte und man sich nach KitKat quasi jetzt wieder einen Sponsoring holt. Das dürfte nicht so sein. Im Code wurde anscheinend kürzlich gefunden, dass das N für New York Cheesecake stehen soll, falls es jemand interessiert. Genauer wissen werden wir es in ein, zwei Monaten, wenn Google die entsprechende Süßigkeit in groß vor ihren Headquarter aufstellt. Das machen sie ja jedes Mal. Wird dann der Marshmallow also wahrscheinlich durch ein Plastik-New York Cheesecake-Stück vor dem Headquarter ersetzt.
Was ganz hätte wichtig. Der Tobi da gerne mit N?
Du, da bin ich ganz emotionslos. Nutella wäre natürlich schön gewesen. Aber ich glaube, Nutella spielt in den Staaten jetzt nicht so eine Riesenrolle wie bei uns in Europa oder in Deutschland. Es wird dort zwar verkauft, aber ich glaube, es ist nicht so in aller Munde im wahrsten Sinne des Wortes wie bei uns. Von daher glaube ich nicht, oder glaube ich auch nicht, habe ich auch von Anfang an nicht an Nutella geglaubt.
Ich bin auch gespannt, was kommt. Ist ja, Google ist ja berühmt dafür, dass sie immer wieder auch Dinge nimmt, die bei uns halt nicht ganz so bekannt sind. Werden wir sehen, vielleicht kommt der Cheesecake aus New York. Hattet ihr den schon mal gegessen?
Ja, Cheesecake im Allgemeinen schon. Ich weiß aber nicht, wie sich der New Yorker Cheesecake abhebt oder differenziert zwischen den Standard-Cheesecakes.
Könnte ich auch nicht sagen. Jan, der Postillion. Ich habe gemerkt, dass ich das immer auf Englisch ausspreche. Wie heißt es, Tobi?
Postillion. Das ist ein deutsches Webmagazin, also ironisches Webmagazin. Ich denke, man kann es mit Titanic ansatzweise vergleichen.
Ironie darf man da groß schreiben. Die haben was geschrieben über Huawei und Huawei hat da ganz cool darauf reagiert. Also Kompliment an der Stelle. Das wäre im Jan sein Zeichen gewesen.
Der ist jetzt weg, den hat die Sprache verschlagen.
Es schaut ganz so aus. Lieber Hörer, das ist live. Auf jeden Fall haben die, oder hat der Postillion, Tobi?
Ja, Postillion, ja.
Dankeschön. Autor darüber geschrieben, dass Huawei jetzt das einmal Smartphone ohne alles bitte. Das ein Thema, was immer sehr aktuell ist, ist dieses doofe Thema mit dem Akku. Und das neueste Huawei-Smartphone, das kommt ja ohne Display daher. Logischerweise, weil das ist das, was am meisten Ressourcen frisst vom Akku. Sehr schlau. Und Huawei hat da darauf reagiert und dann gleich ein anderes Bild, wir werden verlinken. Wenn ihr es nicht schon gesehen habt, der Link dazu haben wir für euch dann in den Shownotes mit drin auf www.geektalk.ch. Also wirklich cool reagiert, liebes Huawei. Was genau das kommen wird, das sehen wir am 6. April. Genau. Dann wird es ja in London gelauncht. Das P9.
Melde mich zurück, bin geflogen, falls es diesmal
mit Amazon oder womit?
Schon im Weltraum, ja?
Aus diesem Mumble.
Ich dachte, du hast schon einen Weltraumflug gebucht.
Ohne Amazon.
Beta getestet. Ja, nee, ich habe dich angesprochen auf Postillion, hab's dann aber auch, glaube ich, selber erklärt. Wir sind jetzt gerade beim P9, was am 6. April gelauncht werden will. Und da werde ich euch dann berichten können, weil da bin ich live mit dabei. Ich hoffe, es kommt diese Dual-Kamera-Geschichte, die überall ein bisschen in den Leaks mit drin sind.
Sehe ich das richtig, dass das denn ein Nachfolger vom P8 ist oder ist das eine Produkterweiterung?
Nee. Ist das P9 ist das der Nachfolger vom 8. War ja vor einem Jahr, das war im Juni letztes Jahr, wo ich in London war, genau.
Die hauen aber sehr schnell raus, ne, oder?
Im Jahresrhythmus.
Okay.
Immer im Frühling, also gegen Sommer, irgendwie zu Frühlingssommer kommt das normale Smartphone und im Herbst auf die IFA ist da. Ja, genau, auf die IFA kommt jeweils das größere, das Phablet. Das Mate 8, was es letztes Jahr war.
Okay, also eigentlich üblich, wie alle im Jahresrhythmus, Samsung, Apple, genau. Etc.
Nur haben sie dieses Jahr, deshalb bist du wahrscheinlich ein bisschen verwirrt, ja noch dann das Mate 8 mit dem Nicht-Touch, wie sagt man dem?
Ja, ich weiß, genau.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das haben sie ja dann Anfang Jahr nachgeliefert, auch bei uns in Europa. Somit gehen wir über in die Apple-Ecke, wenn das für euch passt.
Jojo.
Seid ihr angesteckt worden vom Stack-Fieber? Ich sehe meine ganzen Twitter-Timeline nur noch Stack-Spieler.
Ich auch nicht. Gut, nein. Also von daher, nächstes Thema.
Danke, ich sei nicht großer Feind, liebe Hörer. Wenn es dich gepackt hat, gerne in die Kommentare. Ich finde es faszinierend, die App, vor allem faszinierend, wie hässlich die auf dem großen iPhone ausschaut und große Tasten da sind. Aber spannend, kostenlos und dann gleich ein bisschen Geld in die Schale werfen, dass die Werbung weggeht. Die machen das gut. Ich glaube, die verdienen da nicht schlecht. Apple Pay hat in China 3 Millionen Registrierungen.
Ja, guter Start dort. Man war zuerst ja etwas skeptisch, startete aber gut in kürzester Zeit 3 Millionen Registrierungen. Zugleich kam auch die Info raus, dass in den USA 26 neue Banken jetzt auf Apple Pay gehen. Ich hoffe, der Schwung geht weiter. Tut er aber anscheinend, lieber Martin, ne?
Ja, total. Wir haben es ja das letzte Mal, oder besser gesagt, du, Jan, hast es, glaube ich, mitgebracht, dass Frankreich, das ab Herbst, glaube ich, diesen Jahres, das Ganze ja auch bekommen wird. Und heute Morgen hat feintechnews.ch, habe ich es aufgeschnappt und dann selber auch noch kurz was dazu verblockt. Apple hat die Wortmarke Apple Pay und auch ein paar andere Geschichten da rundherum für die Schweiz sich sicher gesichert. Und es wird davon ausgegangen, dass wir nächstens dann auch zu den lieben Menschen gehören, die Apple Pay nutzen dürfen.
Tja, bin ich gespannt.
Großer Neid.
Wie war es doch in den Kommentaren von Mirko, war das, glaube ich, oder? Er hat doch gesagt, dass in Deutschland das Problem sei, dass eure Banken eigene Dinge durchdrücken möchten und dann eben wieder und wieder und so weiter. Es war ja auch lange meine große Sorge hier in der Schweiz, weil die ganzen Banken haben eigene Systeme, bis auf die CS, die zweitgrößte Bank. Jetzt bin ich ganz gespannt, wie das dann kommt bei uns in der Schweiz und wenn, mit wem. Weil ja, die Banken möchten natürlich auch, dass ihre eigenen Systeme durchgehen und sie die nicht einstampfen müssen.
Ja, wobei du die Banken natürlich insofern ja umgehen kannst, wenn du mit der Kreditkartenfirma direkt kooperierst, sofern das nicht über eine Bank läuft, muss es ja aber nicht immer, ne?
Muss nicht immer. Wir haben hier in der Schweiz auch unabhängige, genau, wie Cornerkarte, die heißen zum Beispiel einer der größten Player. Deshalb sehr gespannt. Ich hoffe einfach da, dass Apple einzig und allein noch die Kontoanbindung macht, weil ich finde ja Apple Pay genial, vor allem auch wegen der Integration in die Apple Watch und so weiter, aber ich möchte es dennoch nicht über die Kreditkarte haben. Mal schauen.
Ja, ginge mir genauso. Ich habe ein bisschen durch mein berufliches Umfeld Einblicke in so manche Themen. Ich glaube, deine Hoffnung wird nicht so früh erfüllt, weil eben genau da das Problem ist, da bist du halt dann bei der Bank.
Eben, oder? Da musst du nachher mit Banken kooperieren und machen. Und die mögen es natürlich nicht, dass sie die ganze Verantwortung aus der Hand geben oder den Infoverlust, ja.
Ja, auch die Gebühren natürlich. Ne?
Und die Gebühren, genau. Das ist auch so ein Thema. Aber eben mit Apple bekommst du halt, da ist halt die Hoffnung da, dass die Schweizer Banken nicht zu nur Schweiz denken, sondern dass sie auch ein bisschen global denken, weil ihre Kunden verreisen dann ja auch und dann benutzen sie auch im Ausland die Konten von ihnen. Aber ja, wir werden sehen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Overcast, Tobi, hat dein iPhone fast gekillt.
Ich glaube, das war auch wieder nur so mein persönliches Problem.
Nein.
Nein, bei dir auch?
Mein iPhone hat es kurzfristig gekillt, meinen iPod Touch hat es langfristig gekillt, wie es aussieht.
Okay, dann bin ich nicht der Einzige. Ich fühle mich ja dann doch etwas besser.
Was ist denn passiert, Tobi?
Ja, es gab ja ein Update und das Update hat er versucht runterzuladen und er hat geladen und geladen. Und ich dachte schon, warum, ich habe Overcast in einem Ordner liegen und warum wird mir dieser Ordner noch als Update-Symbol angezeigt, also dass in diesem Ordner ein Update-Prozess stattfindet.
Der Kreis.
Genau, der Kreis, der sich nicht weiter bewegte. Und ich ging in den Ordner rein und habe gesehen, okay, Overcast, Update-Prozess, hatte gedacht, okay, gute Dinge dauern etwas länger, aber 2 Stunden, das so eine schlechte Internetverbindung glaube ich dann auch nicht, dass es so lange dauert, bis Overcast aktualisiert ist.
Ja, vor allem der App ist 8 Megabyte groß.
Ja gut, du kennst meine Leitung, ne? Das kann halt dauern. Das kann dauern. Und dann bin ich halt nochmal in den App Store gegangen, bin auf den Reiter gegangen, wo es die Updates halt gibt, habe gesehen, okay, er macht Update und rödelt, bewegt sich nicht weiter, abgebrochen. Auf nochmaliges Update geklickt, er hat dann nochmal das Update versucht zu installieren, ging nicht. App gelöscht, das ging zuerst auch nicht, iPhone nochmal neu gestartet, hatte gedacht, okay, vielleicht geht dann der Update-Prozess, wenn man einmal durchgespült hat quasi. Auch nach dem Durchspülen ging es auch nicht, denn da konnte ich aber zumindest die App löschen, nochmal neu runtergeladen und dann hat es funktioniert. War etwas erschreckend, aber jetzt geht es wieder in gewohnter Form auf der aktuellen Version. Was mir jetzt ganz gut gefällt, man kann jetzt also ein dunkles Theme auswählen. Also gefällt mir generell sehr gut bei Apps, allein schon aus dem Hintergrund, dass man vielleicht etwas Strom spart. Und ist für mich halt ein bisschen angenehmer. Ich finde es besser, wenn man da nicht so angestrahlt wird mit irgendwelchen hellen Apps. Kommt mir etwas entgegen. Okay, und mehr als dass da jetzt ein Dark Theme hinterlegt, kann ich jetzt nicht als positiv berichten. Ich habe jetzt keine neuen Features gesehen, die mir jetzt persönlich da jetzt auf Anhieb aufgefallen sind, zur alten Version.
Angeblich soll man jetzt auch Dateien quasi selbst auf Overcast hosten können, so ein bisschen, dass es Haftdaffer kann. Nur, dass ich es dort auch gleich in die Höhe laden kann und dann quasi meinen eigenen Podcast-Feed hineinbekomme. Ich bin nur offensichtlich zu dumm, ich finde dieses Feature nicht. Ich habe es nur in den Release-Notes und auch auf Marco Arments Blog gelesen, aber irgendwie kann ich es nicht.
Aber Moment, das heißt, die hosten deine Dateien dort oder wie?
Genau.
Und hat man da ein Limit, wie viel man da hochballern kann?
Puh, keine Ahnung, das wollte ich eben probieren, weil ich bin Patreon, also müsste ich das können, weil das schwarze Film ist ja ein Patreon-exklusives Feature. Und dieses Datei-Host-Dingsy auch. Ich habe es probiert, auch über die URL, overcast/upload. Ich kriege da aber nichts, obwohl ich Patreon-Mitglied bin. Aber eigentlich solltest du ja Dateien in die Höhe blasen und dann quasi diese Dateien auch als Podcast abonnieren können. So nach dem Schema, wenn du irgendwo halt eine MP3 bekommen hast und das gerne als Podcast hören würdest.
Okay.
Vielleicht kann der eine oder andere Hörer auch sagen, ob es ihm gleich ergangen ist und oder wo das Feature zu finden wäre, wenn es dann nicht ein Leak oder was war.
Ich meine, vielleicht haben die auch noch andere Probleme, außer jetzt diese Update-Problematiken, die ja anscheinend nicht nur bei mir aufgetreten sind.
Ja, gleich eine große Bitte an die Hörer, stimmt, guter Punkt. Wie ich vorher gerade sagte, mein iPod Touch hat das Teil komplett zerschossen. Ich konnte nämlich updaten, alles schön und gut, aber die App startet mir, seitdem geupdatet ist, überhaupt nicht mehr. Ich habe sie jetzt gekillt und nochmal alles neu geladen. Dank Sync geht das ja ganz gut. Was allerdings ewig dauert, weil meine Podcast-Sammlung ist 60 Gigabyte groß. Anscheinend kann das jetzt irgendwie mit großen Bibliotheken nicht mehr, weil bis 30 Gigabyte circa ging alles ganz gut, also dann immer mehr und mehr Loot ging allerdings nicht mehr. Sehr, sehr spannend. Auf meinem iPod funktioniert das Ding leider überhaupt nicht mehr.
Also das heißt, du lässt auch alte Podcasts, die du gehört hast, auf dem Gerät drauf?
Nein, ich habe einfach unheimlich viel abonniert und da dann immer gleich den ganzen Podcast. Also das sind dann, weiß ich was, auch bei einem Podcast von mir ist 100 von 300 Folgen ungehört und ich lasse alle 100 oben, weil es mir auf dem iPod Touch egal ist. Auf meinem iPhone nicht, aber ich meine nur das Aktuellste, dass ich tatsächlich höre. Der iPod Touch hat so ein bisschen das Datengrab quasi, wo ich halt den ganzen iPod voll spiele mit Podcasts, weil ich sonst kaum was drauf habe und mir ist egal ist.
Ah ja, okay.
100 Mal schneller geht's in Zukunft, dank Intel.
Angeblich zumindest, ja, im neuen MacBook, wann auch immer das kommen mag, da gibt es jetzt eine neue Speicherklasse, die heißt Optane Flash, soll von Intel kommen. Ich verstehe es nicht ganz genau, kennt ich da besser aus, dürfte so eine Kombination aus RAM und Harddisk quasi sein, die das Ganze halt dann wesentlich beschleunigen soll.
Werden wir eines Tages mal genauer durchnehmen.
Frage ist nur eben, wann das kommt und vor allem auch, was das kostet, würde ich jetzt mal sagen.
Wir werden euch unterrichten. Es gibt auch ein Speicher-Upgrade für MacBooks und iPhones.
Die für MacBooks zumindest seriös, die bietet die Firma OVC und das ist für alte Geräte. Diese kann man dann quasi die SSD vergrößern bis auf einen Terabyte. Ich rede jetzt nicht von der klassischen SSD, die ich so oder so ein- und ausbauen kann, sondern ich rede von den unter Anführungsstrichen neueren.
M2.
Bitte?
M2, oder?
Nein, ich rede von den Geräten, die quasi keine SSD mehr im klassischen Gehäuse eingebaut haben, sondern nur noch so einen Riegel, der so ein bisschen aussieht wie so ein RAM-Riegel.
Eben wie die M2 zum Beispiel.
Okay, mag sein, ne? Ja, es ist vor allem für die Retina-Geräte oder das MacBook Air kann man jetzt den Speicher upgraden bis zu einem Terabyte. Geht für MacBook Pros ab Ende 2013 und für MacBook Airs ab Mitte 2013.
Spannend. Tobi, hast du dich schon damit beschäftigt?
Ja, ja.
Oder wirst du nicht bald?
Hab ich. OWC kann man prinzipiell empfehlen. Die haben sich einen sehr guten Namen im Upgrade-Bereich gemacht, auch in den Produkten, die sie rund um die Apple-Welt liefern, sprich auch NAS-Systeme, RAID-Systeme, machen sehr, sehr hochwertige Produkte und auch sie haben auch ein extrem gutes Image. Also von daher kann ich jetzt fast schon blind sagen, das klingt gut und das wird wahrscheinlich auch sehr gut sein. Wahrscheinlich.
Pass auf, das bleibt für die Ewigkeit im Internet.
Ich betone ja wahrscheinlich. Also wenn Sie den Ruf gerecht werden wollen und auf, denke ich, wird es ein gutes Produkt werden oder sein.
Beim iPhone ist es leider ein eher halbseidenes Ding. Da möchte die Firma iDock, das ist eine Berliner Firma, Speicher-Upgrades anbieten, wie auch immer das denn funktionieren soll. Also offensichtlich gehen die her, löten die dann den Speicher aus, köppeln den neuen hinein. Und man kann nur hoffen, dass das dann auch funktioniert.
Da wäre ich sehr vorsichtig mit. Also da würde ich jetzt persönlich aktiv keinen Hörer von uns raten, das in Anspruch zu nehmen.
Wir schicken mal den Planet Kai zum Testen hin. Der hat ja Erfahrung.
Und jetzt wieder ein iPhone und kein G4 mehr. Ja.
Irgendwann werden sie alle wieder vernünftig.
Nee, ich meine nicht mal wegen dem. Einfach, er hat ja da sein... sein altes auf, also einen neuen Akku reinmachen lassen, dann war es doch nicht die Lösung, sondern ein anderes Ding.
Da sollte und hatte man da ein paar auch sehr vorsichtig sein, irgendwo zu solchen halbseidenen Reparaturbuden gehen, die nicht zertifiziert sind und seine iPhones hinbringen, ja.
Na, gerade jetzt mit Fehler 53 in den neuen Geräten, eben mit diesem Touch-ID-Sensor gemeinsam, ich würde einfach gar niemanden mehr reinlassen außer Apple.
Ja, es gibt natürlich zertifizierte Werkstätten, Premium Reseller, die im Auftrag von Apple arbeiten dürfen. Da ist es was anderes. Aber
wir sprechen jetzt wirklich von so Hinterhofbuden.
Ja, ja, richtig, genau. Aber
gut, gerade als Österreicher muss ich mich sonst auch auf Premium Reseller verlassen. Ja, also die meinte ich jetzt nicht, aber es gibt halt eben den Handy.
Ja, ja, schon klar.
Shop um die Ecke, der nebenbei noch Döner, Pizza oder Schnitzel verkauft und. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht, ob iDock ein zertifizierter ist oder nicht, aber selbst wenn bei Chip rauslöten und neuen Chip reinlöten, wäre ich da sehr,
sehr vorsichtig, ja.
Sehr, sehr vorsichtig.
Obwohl es auch darunter Ausnahmen gibt. Es gibt renommierte Firmen, wie zum Beispiel Just.com in Hamburg, die sich auf sowas spezialisiert haben und die auch einen sehr guten Ruf haben. Also da gibt's auch Ausnahmen. Aber das ist auch eine 100-Mann-Bude und die haben auch wirklich hochwertige Techniker, die machen auch Samsung und HTC etc. Also die sind, das ist, denke ich, auch eine Ausnahme.
Ja, eben, das gibt's definitiv in beide Richtungen. Vorsichtig sollte man auch sein. Aktuell gibt's Erpressungstrojaner. Das erinnert mich gerade an eine News, die ich vergessen habe mit reinzunehmen. Dieses letzte Wochenende und ein paar Tage auch noch in der laufenden Woche, also Montag, Dienstag, waren diverse Schweizer Online-Shops offline. Und zwar nicht kleine, sondern große Shops, und zwar teilweise recht lange offline, weil da anscheinend irgendwas gehackt wurde. Aktuell ist noch nicht genau bekannt, was. Es gibt aber jetzt auch einen Erpressungstrojaner für OS X, Jan.
Ja, Ransomware nennt sich dieses Software-Metier, das zuerst größtenteils auf Windows-PCs unterwegs war, das es dann allerdings auch auf Linux gab. Und ein Derivat dieses Linux-Teils dürfte es jetzt auch auf den Mac geschafft haben, wurde namentlich ausgeliefert mit Transmission, das ist ein BitTorrent-Client. War Gott sei Dank nicht lange unterwegs, irgendwie 2-3 Tage ging das. Apple hat das dann einerseits revoked, andererseits wurde da auch sofort von Transmission ein Update quasi nachgeliefert, Gott sei Dank. Transmission selbst ist Open Source, das heißt, es ist unter Anführungsstrichen jetzt nicht so schwierig, da Code einzuschleusen, beziehungsweise auf der anderen Seite kann die Firma quasi nichts dafür, eben weil es Open Source ist. Trotzdem schwierig. Diese Trojaner gehen her und beginnen euren User-Ordner zu verschlüsseln, sodass ihr keinen Zugriff mehr auf eure Daten habt, sucht sich mit Vorliebe irgendwelche Bilder oder Excel-Dokumente oder Word-Dokumente heraus, also gerade so Sachen, wo es echt wehtut. Und wenn ihr dann wieder zu euren Daten mögt, dürft ihr Geld bezahlen.
In dem Fall sind es Bitcoins gewesen. Also diejenigen wollten dann, glaube ich, einen Bitcoin haben, der umgerechnet derzeit zu 400 Euro entsprechen, so viel wie ich weiß. Ist das richtig?
Habe ich auch so gehört. Also es sind auf jeden Fall Bitcoins und ich habe auch so Beträge um die 400 Euro gehört, was natürlich die nächste Erschwernis ist, weil wie bekommt ein normaler ja. Mensch Bitcoins recht
einfach? Der muss jetzt mit dem Tobin-Handel beginnen.
Ja, aber ich glaube, das waren ganz clevere Erpresser. Die haben, glaube ich, sogar ein eigenes Support- und Ticketsystem für Leute, die damit nicht klarkommen, wie man an Bitcoins kommt. So viel, wie ich hier indirekt gehört habe.
Ich habe das sogar ausprobiert und habe denen geschrieben, das sind nette Leute. Es gibt sogar so manche Ransomwares, das ich danach gehört, das war bei denen nicht so. Die haben sogar eine Telefonhotline, die hört sogar Deutsch. Ja?
Das ist serviceorientiert.
Kannst du sagen, ne? Also, ja, kannst du sagen, ach Gott, Leute, Entschuldigung, es dauert ein bisschen länger, bis ich dann meine Bitcoins bekomme. Könnte ich bitte 2 Tage mehr Zeit haben, bis ihr meine Daten abschießt? Ach ja, kein Problem, wir sind ja nett, wir helfen ja, ne? Dass du da eigentlich gerade mit einem Erpresser telefonierst oder mit jemandem, der im Auftrag deines Erpressers arbeitet, merkst du gar nicht. Also ich habe es zumindest per Mail mal probiert und so getan, als wäre mein Handy, also mein Gerät verschlüsselt. Habe jetzt keine ID dazu geschrieben, sondern nur gesagt, ah Leute, das Ding, und die haben gesagt, ja, dann können wir machen, wir verlängern, schick uns quasi eben den Fehlercode, den du auf dem Display hast, hatte ich halt keinen, weil mein Mac Gott sei Dank nicht betroffen war, aber ist ein netter, sehr supportorientierter Haufen, das würde ich mir von vielen professionellen Firmen wünschen. Ja.
Der Trend geht zur Service-Hotline, auch im kriminellen Umfeld.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Also passt einfach wie immer, passt auf, was ihr euch runterladet und was ihr euch installiert und was ihr in eure iPhones und generell alle anderen Geräte löten lasst. Nicht alles, was da reinkommt, ist auch gut.
Und regelmäßig Backups machen. Und in dem Fall wäre es natürlich sinnvoll gewesen, das Backup-Medium vom Rechner zu trennen, weil man hat ja auch gemunkelt, dass eventuell sogar Time Machine Backups befallen sind oder befallen werden können von dem Trojaner.
Logischerweise, wenn es genügend lang nicht entdeckt wird, das Speichermedium zu klein ist, ist irgendwann mal dann weg. Genau.
Genau, ja. Oder er greift sogar rüber auf das Time Machine Backup, wenn es verbunden ist. Das kann ja auch möglich sein, dass er direkt reingreift sozusagen, wenn man es wenn man denkt, okay, ich spiele mein Backup zurück und es ist im gleichen Moment infiziert, würde es nicht viel nutzen. Aber in dem Fall würde ich raten, noch ein paralleles Backup zu machen, Carbon Copy Cloner, und das Laufwerk nicht permanent verbunden zu haben. Und ist in dem Fall, hätte man es zurückspielen können. Ich bin ja sowieso der Freund von mindestens 2 verschiedene Arten von Backups. Einmal Time Machine und einmal ein Carbon Copy Cloner Backup. Oder jetzt ein super-duper Backup, also jedenfalls ein imagebezogenes Backup, also 1:1 Klon der Festplatte letztendlich.
Gut, das unterschreibe ich dir so. Mehrfach Backup ist immer nötig und auch
Dito.
Unterschiedliche Locations und so weiter. Aber das hatten wir ja schon ein paar Mal und darauf weisen wir auch noch ganz viel Mal hin. Muss sein, weil es immer wieder Leute gibt, die es nicht glauben. Gruß an der Stelle. Google Fotos kann jetzt auch mit Live-Fotos umgehen. Ich glaube, mehr müssen wir nicht sagen, oder?
Nö, danke, weiter.
Passt. Apple macht jetzt auch Support auf Twitter. Braucht auch nicht mehr, oder?
Funktioniert hervorragend übrigens. Ich habe es ausprobiert.
Ja.
Dito. Deutsch?
Nö.
Nein.
Englisch?
Ja.
Gut, dann verschlüsselt diese Dinger wenigstens. Mit dem Kryptomator geht das jetzt.
Ja, coole App, kleiner Pro-Tipp für nicht nur für die Aluhüte-Fraktion, sondern auch einfach für jeden. Ich meine, Verschlüsselung ist mehr gut. Ihr könnt eure Dateien auf Cloud Drives eurer Wahl jetzt mit Kryptomator ziemlich easy und sehr, sehr sicher verschlüsseln. Gibt's für so ziemlich jedes Betriebssystem kostenlos, außer iOS. Um dann von iOS quasi auf eine verschlüsselte Dropbox-Datei zuzugreifen, müsst ihr 1,99 € bezahlen, was ich aber immer noch einen sehr angenehmen Preis finde. Und 1,99 € für iOS, sonst kostenlos verschlüsselt Dateien auf Cloud Drives. Das war's.
Gut, Tobi, du verschlüsselst deine Daten, die nach Dropbox und Co. gehen?
Ja, mit Boxcryptor, aber das ist ein anderes Fass. Das mache ich jetzt hier nicht auf.
Und nicht von iOS aus, oder?
Wenn ich es richtig verstehe. Nein, nein, nein.
Einen kleinen Tipp haben wir noch, heute in Überlänge, vom TomTom Go. Den gibt es aktuell kostenlos jetzt endlich auch für iOS, wenn ich es richtig mitbekommen habe.
Genau, zumindest 75 Kilometer im Monat inklusive aller Zusatzgeschichten wie Radarwarner. Wenn ihr das in eurem Land verwenden dürft, informiert euch vorher. Ich glaube, ihr dürft es nicht in Deutschland.
Ne? Gleich mal eine Frage, in Deutschland geht es nicht, in der Schweiz geht es nicht, geht es in Österreich?
Ja.
Gut, habe ich zu viel
gesagt? Ich weiß, ja.
Tobi, habe ich zu viel gesagt? Geht's in Deutschland?
Nee, darf man nicht, aber also gehen tut schon, man darf es nur nicht.
Eben, ja. In der Schweiz das Gleiche. Und Anbieter wie eben TomTom und so weiter, die haben das zumindest früher in den früheren Apps gar nicht aktiviert in der Schweiz. Es wäre nicht mal gegangen. man hätte da anders. Aber eben, kostenlos für eine gewisse Anzahl an Kilometern und dann kann man es für einen Jahrespreis von irgendwas um die 12 Euro, 13 Euro, glaube ich, freischalten. Ist das korrekt?
Genau, ja, es ist recht günstig. Kann man auch so ein 3-Jahres-Paket nehmen, da ist es dann sogar noch günstiger. Ja, ich habe es ein bisschen probiert, sieht ganz gut aus. Vor allem für die, die Offline-Navi brauchen, nette Lösung für eigentlich relativ wenig Geld.
Ich habe gerade bemerkt, ich wollte heute Abend ja mal den Achim-Part übernehmen. Ich wollte mal ranten.
Ich dachte, du wolltest ein Bier trinken, okay.
Nee, glutenfreies Bier ist nicht so spannend. Okay. Ich habe es heute per Twitter angekündigt, dass ich im Geek Talk mal ranten werde und deshalb muss ich das noch kurz tun. Oder habt ihr noch was zum Apple-Thema?
Nee, dafür, also für einen Rant, da streichen wir auch gerne andere Themen durch.
Ja, Bon Prix, ist das ein Begriff für euch?
Ja, aber ich verbinde extrem negative Assoziationen mit Bon Prix.
Heißt?
Ich glaube, wenn ich jetzt anfange, wird es zu lang, rante du mal lieber. Du hast das, du hast so selten gerantet, da ist es doch mir ein Fest, dazu zu hören.
Kennt man das auch in Österreich, Jan?
Das sagt mir gar nichts, ne?
Nicht, ist es eigentlich ein weltweites Unternehmen?
Ich glaube, das ist eine deutsche Bude, die, glaube ich, jetzt auch irgendwo europäisch tätig sind. Ich habe keine Ahnung. Jeweils in Deutschland haben die kein gutes Image, auch was die Produktqualität angeht, sagen wir es mal ganz vorsichtig.
Die Produktqualität könnte ich nicht mal groß beurteilen. Ich weiß, meine Frau bestellt schon seit einigen, gehört zu der Otto-Gruppe, sehe ich gerade.
Ja, dann kann es ja nichts taugen.
Ich habe heute Nachmittag gezwitschert, dass eben Bonprix der Anwärter für den miesesten Kundesdienst 2016 in meinem Fall hat. Die Antwort von ihnen, ob sie was tun können, um wenigstens Platz 2 zu erreichen. Ich glaube, wenn er so weitermacht, nicht. Nee. Die Menschen da sind sowas von unfähig, da kann man mit denen, die Kollegin von meiner Frau hat was bestellt mit meiner Frau zusammen, also Sammelbestellung. Dann wurde ein Teil zurückgeschickt, weil es nicht passte. Und dann waren die nicht fähig, einfache Subtraktionen vorzunehmen. Also wir bekommen regelmäßig Rechnungen von denen, von Beträgen, die noch offen sein sollten. Und ich kann gar nicht so gut renten wie der Achim. Mist.
Du bist zu emotional belastet.
Total, nee. Ich reg mich ja nicht auf grundsätzlich, aber ich könnte mich jetzt. Da ruft man an, das Ganze wird schön protokolliert, zumindest sagt sie das. Wenn man das nächste Mal anruft, wissen sie nichts mehr davon. Da kann man Mails hinschreiben, x-mal, das funktioniert hinten und vorne nicht. Heute, als die Kollegin Minz zum 15. Mal war das, glaube ich, angerufen hat, hieß es noch, ah ja, da sehen wir alte Mails. Als meine Kollegin dann 2 Stunden später nochmals angerufen hat und nachgefragt hat, haben sie die Mails wieder nicht gesehen. Also die Menschen da sind irgendwie komplett unfähig, oder das System, was die benutzen. Das ist Katastrophe, Bonprix.
Also ich hatte ganz früher mal Kontakt mit Bonprix. Das ist wahrscheinlich nicht repräsentativ für den momentanen Zustand. Das möchte ich gleich vorsichtshalber dazu sagen. Das war vor 2 oder 3 Jahren. Da habe ich dort auch eine Reklamation gehabt und habe das dort auch per E-Mail versucht zu klären. Dann kam die Antwort, schicken Sie uns bitte einen Fax. Ja, gut. Habe ich dann gelassen. Es ging da um 5 oder 8 Euro, ich weiß es nicht mehr genau. Ich wollte mich nicht aufregen. Ich habe es dann gelassen, weil die Antwort, schicken Sie uns einen Fax, wenn ich eine E-Mail schreibe. Sie haben ja die E-Mail letztendlich gelesen. Sie hätten auch darauf reagieren können. Was soll der Scheiß? Schicken Sie uns bitte einen Fax. Ja, wir brauchen eine Unterschrift. Für eine Reklamation von 8 Euro, wozu brauchen die eine Unterschrift? Also bitte.
Ja, also wie gesagt, meine Frau hat schon ein paar Mal da bestellt. Jedes Mal, wenn es zu einer Rücksendung kommt, gibt es da Riesending. Deshalb war eigentlich das Ziel, da nie mehr zu bestellen. Dann eben über eine Kollegin gab es eine Sammelbestellung, hat sie sich beteiligt und jetzt eben genau gleich das Gleiche wieder. Und das schon seit Jahren. Und es wird ihm gefühlt immer schlimmer. Das ist wirklich, Kundenfreundlichkeit ist da gar nicht groß geschrieben, weil man vergisst immer wieder, was die Dame vorher gesagt hat oder umgekehrt. Das System, was da im Hintergrund arbeitet, muss ziemlich, wahrscheinlich hätten wir einen Fax schicken sollen.
Es hätte aber wahrscheinlich auch nichts geholfen. Vielleicht hättest du dann die Antwort bekommen, können Sie nicht eine E-Mail schreiben?
Vielleicht, vielleicht, die sie dann wieder nicht gefunden hätten. Ich glaube, ich lasse in Zukunft das mit dem Ranten. Ich kann das nicht so gut.
Ich gebe dir jetzt einen Pro-Tipp. Du machst das demnächst schriftlich, gibst das Achim und Achim trägt das vor.
Oder ich hätte es gleich heute Nachmittag, als so ziemlich aktuell wäre, ins Mikrofon schwatzen sollen. Nee, doch, Achim, nächstes Mal bekommst du ein Skript, genau. Der hat sich übrigens gerade gemeldet.
Okay.
Über Twitter. Hat sich in der Zeit vertan und leider kein Snap als Antwort bekommen. Ja, ich habe ja mal versucht, da ich ihn via iMessage, sprich SMS besser gesagt, und DM nicht erreicht habe, wollte ich es dann über den Snapchat versuchen, aber anscheinend bin ich zu doof für dieses Snapchat.
Ja, es gab gerade Feedback auf Twitter übrigens von einem werten Hörer. Schweizer können sich einfach nicht aufregen. Punkt. Deutsche wollen sich nicht aufregen. Also ich habe den Willen zum Eskalieren. So ist das nicht.
Dann probiere ich es kurz noch als Österreicher und der Hörer darf es dann bewerten. Ich glaube, wir werden traditionsgemäß sehr zynisch. Stichwort schlechtester Kundendienst, habe ich auch kurz was zum Branden. Sky Online ist ja bekannt für sein absolut tolles Kundenservice oder Sky generell. Sky Online hat bei mir jetzt den Vogel abgeschossen, im wahrsten Sinne des Wortes. Doppelt, ich habe denen vor einem Monat, eineinhalb Monaten eine Anfrage gestellt, ob ich mir, wenn ich mir diese Sky Online Box nehme, die mit so einer Roku-Box bekommt man dafür, wenn man zwei Tickets im Voraus bezahlt, ob man sich die nachher behalten darf oder ähnlich wie bei so einem Sky Leihreceiver wieder zurückschicken muss. Es dauerte 4 Wochen ohne Reaktion. Dann habe ich auf Twitter geschrieben. Ich mir dachte, naja, viele lesen ja auf Twitter mit. So viel zum Vogelabschießen. Hat Sky offensichtlich auch nicht. Jetzt, 6 Wochen nach meiner Anfrage, kam eine Antwort. Gratuliere. Und die war nicht aussagekräftig, nämlich, hier finden Sie den Link zu unserer AGB. Bis ich dann zurückschrieb, Leute, das steht nicht in den AGB, denn lesen könnte ich hier selbst. Darauf dauerte die Antwort dann Gott sei Dank nur mehr 14 Tage. Da stand dann, ach, Entschuldigung, haben wir falsch verstanden. Ja, Sie dürfen das Ding behalten. Weil ich mir sagte, ja, ihr könnt euch das jetzt aber auch behalten. Danke. Sensationell.
Es ist erstaunlich, dass immer wieder so die gleichen Kandidaten auftauchen. Ne? Also die gleichen Leute, also die gleichen Firmen auftauchen. Irgendwie kriegen die es nicht auf die Reihe.
Zieht sich das durch.
Aber die müssen doch mal auch lernen aus diesem Feedback und auch aus dem Kundenfeedback, müssen doch irgendwie mal Schlüsse gezogen werden oder mal Verbesserungen irgendwie eingeführt werden oder auch mal ein Qualitätsmanagement oder ein Controlling muss doch da irgendwie drüber laufen. Also das verstehe ich nicht.
Solange es funktioniert, es geht ja, also in unserem Fall geht es ein bisschen mehr als deine 8 Euro, Tobi?
Ja, klar. Ja,
bei uns sind es 32 Franken, die wir aber dreimal einbezahlt haben, weil sie nicht fähig waren, das zu verbuchen. Also ja, etwas um die 90 Währungseinheiten geht es da. Da denken sich halt viele, wenn es um 10, 20, 30 Einheiten geht, lasse ich es lieber als da noch Ärger machen. Aber nee, mir geht es hier ums Prinzip, ihr seid einfach bescheiden.
Das verstehe ich. Und generell sollte ja der Reklamationsprozess immer gleich ablaufen, egal ob es jetzt 2 Euro sind oder 100 Euro sind. Der Prozess an sich sollte sich ja nicht verändern. Und der sollte ja eben im Sinne des Kunden abgewickelt werden, egal wie hoch der Betrag ist.
Und das allerbeste bei mir noch dazu, sorry, kam heute die Anfrage, wie fanden Sie unseren Support? Bitte füllen Sie diese Befragung aus, damit wir unsere Qualität verbessern können. Ich dachte, ich fiel vor Lachen vom Stuhl.
Und das Schärfste ist ja immer, wenn dann die Hotlines dann anrufen, also dieses so eine Umfrage dann stattfindet nach der Betreuung am Telefon. Da habe ich ja sowieso die Kappe auf und dann frage ich als Erstes, wie lange dauert denn die Befragung? 3-4 Minuten? Nee, habe ich gesagt, Leute, dafür habe ich keine Zeit.
Vielleicht wären genau die 3 Minuten, die das Ganze dann geändert hätten. Nee.
Ich nehme mir jetzt noch ausführlich Zeit und fülle diese Befragung aus in epischer Breite.
Viel Spaß damit. Ich würde sagen, wie immer, lieber Hörer, wenn du das eine oder andere Thema dich interessiert hat, was wir verquatscht haben, lass uns deine Meinung wissen, sprich www.geektalk.ch, da in die Kommentare schreiben. Es geht natürlich auch ein Audio-Podcast, ein Audio-Feedback,
Audio-Kommentar.
Schwierige Wörter. Ein Audio-Kommentar dürft ihr uns gerne auch hinterlassen. Und ansonsten, ja, wir hören uns, glaube ich, nächste Woche wieder, wenn ich da richtig im Bild bin.
Das glaube ich auch.
Wunderbar. Ansonsten in der Zwischenzeit könnte noch die eine oder andere zusätzliche Folge in einer oder der anderen Kategorien rausfallen. Es darf euch, wird euch sicherlich nicht langweilig werden hier im Geek Talk Universum.
Es kommt drauf an, wenn er den kompletten, also wenn der Hörer den kompletten Feed abonniert hat.
Oder auch einzelne Sparten, je nachdem, wie es ihm beliebt. Genau. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank nach Deutschland, Tobi.
Vielen herzlichen Dank nach Österreich und in die Schweiz. Das wollte ich schon immer mal sagen, so Eurovisionsmäßig fühlt man sich glatt wie Herr Kuhlenkampf. Gott hab ihn selig.
Ich sage ebenfalls Danke an meine beiden Mit-Podcaster und gebe hiermit zurück in die Schweiz, was jetzt auch sehr TV-staatstragend ist.
Hey, so eine Retro-Folge jetzt zum Abschluss. In diesem Sinne, wie immer, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, wir vom Geek Talk Team wünschen dir einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Tschüss.
Servus.
Und Tobi, morgen wieder nicht zu früh aufstehen.
Nein, nein,
Cut.
Hört mehr Geek Talk.